Meine sehr verehrten Damen und Herren und alle, die sich dazwischen befinden, das Café am Rande der Freundlichkeit geht in die zweite Runde. Wie immer an den Mikros der mehr als unsympathische Möchtegern-Barista Robin Limpeck, der in die Jahre gekommene und graumelierte Showmaster der Herzen Felice und zu schlechter Letzt meine Wenigkeit, der abgehalfene Ex-Szene-Gastronom Marco Wagner. Wie immer produziert von Home of Content.
Fangen wir mit dem Schimpfwort-Talk, ja?
Motherfucker! Das ist ein Zitat aus einer Serie, die ich gerade schaue.
Also jede Serie jemals.
Nein. Und zwar geht es da darum, das ist eine Therapeutin und da kannst du dann deine Sorgen loswerden, aber wenn du halt irgendeinen Bullshit vor dich hinlaberst, wo du glaubst, dass sie das hernmechert, dann holt sie mit diesem Ausdruck Motherfucker in ganz laut, holt sie den dann aus der Session raus oder aus seinem Gelaber raus und will dann den Real Talk quasi haben. Und deswegen sind wir nämlich heute da, Motherfucker.
Dass wir nicht mehr Bullshit reden, sondern nur Real Talk.
Genau, heute ist eine Real Talk Session.
Schwierig. Und auch ein Rekord, weil unter einer Sekunde haben wir es noch nie geschafft, dass wir unangemessen sind.
Das war zumindest nicht rassistisch.
Ja, was soll das jetzt heißen?
Wir haben das muss man schon mal dazu sagen, wir haben jetzt schon mehrere Leute darauf angesprochen, dass die eine Folge schon sehr schwierig war. Und ich bin kein Rassist. Das, kennst du die Leute, die immer sagen, ich aber, bin ja kein Rassist, aber. Und ich bin ja kein Homophob, aber.
Ja. Das bist du selber.
Und ich bin
nicht homophob, aber.
Ja, ich darf das auch.
Nein.
Achso, okay.
Na,
okay. Ja, heute neue Spezialfolge. Wir haben wieder einen Gast, einen unserer Hardcore-Randis tatsächlich. Ich glaube, du hast jede Folge gehört, Johannes. Wir haben heute zu Gast den Johannes Hofstetter, ein sehr guter Freund von uns.
Johannes Hofi Hofstetter, ja. Wie sein Sportmoderatorennamen war.
So sitzt er irgendwie da.
Schaut so ein bisschen aus.
Ganz verklemmt. Ja.
Aber machst du die Wurst beim Bille, oder?
dann schreibt man tatsächlich anders.
Ah, okay.
Ja. Na, Johannes, schön, dass du da bist. Wir werden später erklären, warum du eigentlich da bist.
Aber
wir haben halt einmal keinen Gastrobezug oder so, ja. Wir haben halt einmal.
Also, ich bin für den Gastros.
Genau, ja.
Ja. Du beziehst viel aus der Gastro, sagen wir mal.
Du bist ein wahnsinnig guter Freund von uns, du bist auch ein Randi und dir passieren einfach wahnsinnig tolle Geschichten und deswegen bist du halt da, weil du auch vor kurzem ein besonderes Erlebnis gehabt hast und über das möchte man halt auch ein bisschen reden. Erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, freut mich, dass ich da sein kann. Ich habe eigentlich eh nur dieses Erlebnis gemacht, dass ich mal eingeladen werde.
Ja, ich habe alles erstochen.
Ich habe 8.000 Euro ausgegeben, nur dass ich mit dem Podcast dabei sein
kann. Was kann ich machen, dass wir auch einladen?
Ja.
Jetzt hast du es geschafft.
Ja, aber jetzt sag, was hast du gemacht, dass wir dich überhaupt einladen?
Ja, genau. Also ich
ja, aber bei Repul.
Also weiß ich nicht.
Ja, aber bei Repul, ja. Wir können es verraten. Ja.
Da müssen wir aber viele Leute einladen.
Und weil es bei uns im Podcast alles um Repul dreht.
Genau. Das ist die Salzburger Krachl-Firma. Nein, genau. Ich war vor einer Woche circa auf dem Kilimanjaro.
Das ist doch diese Jackenmarken, oder?
Ja, genau. Mit der bin ich mit zudeckt.
Vom Herbis.
Ja. Nein, und genau. Das haben wir gemacht, okay. Die Burschen.
Und ja, das danke war weiter.
Das macht er schon wieder.
Nein, aber ganz kurz. Meine größte Bergsteige-Erfahrung, die ich gemacht habe, war ja...
Jetzt werde ich mal gespannt.
War der Müllhaufen am Recyclinghof?
Nein, am Kapuzinerberg. Nein, den darf man nicht unterschätzen. Der ist größer, als er ausschaut.
Ja. Das sage ich auch immer.
Also, 7 harte Zentimeter.
Das ist auch schon eine Todesschnitte.
Jetzt wird er nervös, der Robin.
Ja, ich
bin einfach nur, in der Steinkasten, da die Treppen raufgegangen und dachte, nett, dass ich da mal raufkomme. Und ja. Dann waren es irgendwie 5000 gefühlt auf einmal.
Aha.
Und dann geht man da ja oben relativ, das zieht sich dann doch ganz schön bis ans Ende, weil du kommst in Schermoos, kannst du da runter, gell, da beim Ebermainberg hinten irgendwo.
Ja.
Gängen Treppen wieder runter. Und ich war da, ich dachte, boah, jetzt geht es mir echt schon schlecht, ich muss heim, weil ich speibe schon fast meine Lunge aus nach 10 Minuten wandern. Und dann sind da nur so Holzstufen, also so Bredel im Boden eingehämmert. Und bei der ersten Stufe ist einfach die Stufen weggebrochen. Und ich bin mit dem Fuß umknackst und habe mir Seitenbandel gerissen beim Fuß.
Okay, passt, alles
und
klar.
Und dann bin ich da oben gesessen, eine Viertelstunde, habe gerät und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt einen Hubschrauber anrufen und so. Aber wie ist es dir dann so gegangen?
Wahnsinn, überleistet.
Das war das erste und das letzte Mal, dass ich auf dem Berg war.
Ja.
Nein, ganz ehrlich, ich glaube... ich glaube, ich habe ein paar so Leute gesehen, die so ähnlich sind wie du.
Am Kilimanjaro. Ja, ja, ja.
Mir ist aufgetragen worden.
Kein Geheimnis. Nein, mit Vans und... Es ist wirklich dann teilweise zweimal im Dr. Heli geflogen.
Schau, oder?
Aber Shuttle oder Tode?
Beides. Das war lustig. Ich hab dann sogar... Das war lustig. Nein, ist kein Scherz. Da gibt es dann teilweise Medicare, hat das geheißen.
Ja,
das ist wirklich, wenn eine Emergency ist, dann wird halt das mit der Versicherung abgehalten, normalerweise. Aber dann gibt es auch das geheißen Kili Fast Track.
Nein.
Downhill. Mensch, schnell rauf. Achso.
Nein, rauf nicht, Obi. Und das hat irgendwie so 4.000, 5.000 gekostet. Und das haben wirklich leider auch genommen.
Aber wie funktioniert das? Entschuldigung, wie funktioniert das? Ich denke mir jetzt, ich will am Kilimanjaro raufwandern.
Genau. Und das dann ist mal die erste schlechte Idee.
Nein, aber... Aber Nachmittag einmal auf einen Mittwoch.
Ja.
So. Nein, aber du bist ja wahrscheinlich in so einer, cool. Ja, du bist ja wahrscheinlich in so einer Reisegruppen.
Genau, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Ja. Bitte, ja. Klär mal die Leute auf, bevor ich da weiterlaufe.
Es gibt, ich meine, das ist ein wahnsinnig bekannter Berg. Ne? Also das heißt, genauso wie in Österreich mit Großglockner oder Großvenediger.
Ist der Kilimanjaro der Berg in Nigeria?
Tansania.
Richtig. Ich wollte dich nur testen.
Und dementsprechend ist er halt auch sehr beliebt. Und jetzt gibt es halt wahnsinnig viele Agenturen, die das anbieten. Und das, eigentlich das Gute ist auch, du kannst auf dem Kili nicht ohne Local-Agentur raufgehen. Das heißt, du kannst jetzt nicht lustig sein und einfach losgehen, sondern du kommst in diesen Nationalpark nicht rein.
Also der ist einfach abgesperrt, die haben einen Zaun rund um den Berg gemacht.
Ja, da geht halt nur ein Weg rein.
Zwischen Mexiko und Amerika.
Genau. Und du musst einen Eintritt zahlen für den Nationalpark, da zahlst du dann pro Tag ca. 30 bis 50 Euro, das ist gar nicht so billig, aber mit dem finanzieren sie halt den Nationalpark. Mhm. Und da gibt es verschiedene Agenturen, manche besser, manche schlechter, und wir haben das Glück gehabt, dass eben, wir waren da Burschenrunde mit 4 und mein Arbeitskollege, der Martin, der war letztes Jahr schon unten und hat den Kili nicht geschafft, weil er krank geworden ist, jetzt hat er nur mehr eine neue Truppen zusammengestellt und da habe ich die Ehre gehabt. Und der hat eine Agentur gefunden in Deutschland, die heißt Extrack Africa. Und das ist eigentlich eine NGO. Und die versuchen halt mit den ganzen Leuten unten halt zu arbeiten und die eben nicht auszubeuten, weil viele von den US-Firmen und UK-Firmen, die sind eigentlich teurer für die Klienten, also für die Bergsteiger, aber geben die Local-Leute nur weniger.
Also du hast dann quasi so Führer und, mit, und Leute, die dabei sind, von die was du...
Genau, wir haben gehabt 2 Guides und 13 Träger.
Was?
Für vier Leute.
Für 4 Leute,
ja.
Echt? Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist so, dass wir haben, da gibt es verschiedene Routen auf dem Kili. Es gibt, glaube ich, 10 verschiedene Routen. Wir sind eine gegangen, die sehr unbekannt ist und auch nicht wahnsinnig viel begangen ist, weil es die Dschungelroute ist und du musst vorher schon einen anderen Berg machen wegen der Höhe. Weißt,
mit einem Säbel Tag, durch den Dschungel durchschneiden und so.
Das ist nicht, aber du musst halt vorher schon auf einen anderen Berg unten gewesen sein, auf über 4000 Meter, weil sonst schaffst du die...
Zum Akklimatisieren.
Die Akklimatisierung nicht, ja genau. Mhm.
Und jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja wahnsinnig viel Gepäck mit, so ich sage jetzt mal zwischen 30 und 40 Kilo. Und wenn die reichen Weißen kommen und diesen ist natürlich nicht selber tragen wollen, dann nimmt man sich wen von unten,
wem
das Gepäck rauftragt.
Das ist tatsächlich vielleicht auch das ernste Thema. Ich war im Vorfeld auch ein bisschen skeptisch, ob man das taugt, weil genau so ist es. Du kommst als weißer Mann hin und denkst, okay, jetzt du brauchst Träger, okay, und dann lässt dich da hofieren, mehr oder weniger. Aber das Ding ist dann, nach 2 Wochen, wie wir da unten waren, haben wir dann schon gemerkt, mit dem, was du da unten tust, ermöglichst du den Local Leuten einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und alle, mit denen wir geredet haben, ob das der Guide oder die Träger waren, die schicken halt, haben sie alle gesagt, die schicken halt mit dem Geld ihre Kinder in die Schulen. Mhm.
Ja, aber kann man jetzt quasi sagen, dass der Kilimanjaro die Festspiele von...
Tansania sind.
Dass die das alles finanzieren, also dass die leider, also leider ist, von deinem Leben.
Ja, das schon, aber eben, wie gesagt, es gibt halt andere Agenturen, die das ausnutzen.
Ja.
Und da haben wir halt nur ein Beispiel gehabt, was gesagt, der Tagessatz von Träger bei den anderen Firmen war irgendwie 2 Euro am Tag und bei uns waren es halt zwischen 10 und 15 Euro.
Und was immer nur halt wenig klingt, aber das ist für
Tansania schon ganz gut, aber 2 Euro ist halt wirklich nicht viel.
Und der Johannes sagt halt, also sie, ich meine, das kommt dann eh später nochmal, aber sie schicken mit dem Geld wirklich einen die Kids dann in die Schuhe, damit die halt dann im Nachhinein einfach wirklich ein besseres Leben haben und im besten Fall halt nicht von einem reichen Weißen aus Österreich das Gepäck rauftragen müssen.
Nein, das große Ding ist, sie haben natürlich schon staatliche Schulen, aber die staatlichen Schulen sind halt dementsprechend scheiße und sie lernen auch kein Englisch. Und in die Privatschulen lernen sie halt Englisch und sie sagen jetzt selber, das ist die einzige Möglichkeit, entweder in Land was machen oder halt rauskommen. Mhm. Und unser Guide hat uns auch bestätigt, seine, keine Ahnung, 3 Kinder, einer studiert Medizin, der andere ist in der Hauptschule, mehr oder weniger in der Highschool und macht jetzt auch schon Englisch, Französisch und was weiß ich. Und Und er weiß ganz genau, dass seine Kinder mal viel besser haben wie er.
Aber wie stellen wir das vor? Also wie viel, das ist ja schon ein touristisches Ding dort. Also das sind ja nicht nur Leute, die wirklich sagen, sie möchten da jetzt professionell raufgehen, sondern wahrscheinlich viel so Schauer auch, die nur so kommen. Wie viel Leute glaubst du, dass da jeden Tag versuchen, rauf zu spazieren?
Wir haben es uns einmal ausgerechnet. Wir haben es sogar im Jahr ausgerechnet, weil wir viel Zeit gehabt haben. Und wir haben es, ist schwierig, weil wir haben nicht alle Routen natürlich im Blick gehabt, aber auf unsere Route, es ist so, die Dschungelroute geht dann zusammen mit anderen drei Routen und in diese letzten drei Camps, also wir haben 6 Tage gebraucht, 5 Tage, okay. 5 Nächte und am 5. Tag bist du am Gipfel und dann gehst du runter und dann schlafst du nochmal, am 6. Tag bist du unten. Und ab 4., 5. Tag kommst du dann auf die anderen Routen zusammen, wo halt dann der Bottleneck zusammengeht auf dem Gipfel. Und da waren schon, glaube ich, so am Tag, ich hätte mal geschätzt, zwischen 300 und 500 Leute am Gipfel.
Was, so viel?
Ja, aber das mit einer Zeitspanne von 12 Stunden. Also,
ja, aber trotzdem, jeden Tag entscheiden sich ein paar hundert Leute, dass sie jetzt da wochenlang raufwandern.
Das genau ist schon das. Süß. Und vor allem musst du ja wissen, weil ich habe die Fotos ja im Vorhinein schon sehen dürfen, das heißt, es gibt ja halt dann so Basecamps in gewisse Höhen und da stehen halt dann einfach hunderte Zöter.
Da, wo jetzt uns das ist nicht so romantisch ist wie früher am Everest, wo so ein Zelt ist.
Alle, ja, nein, alle das ist ja mittlerweile auch absolut
ja, der Mast. Ja, aber so war es einmal
halt. Ja. Aber, okay. Aber Johannes, fange mal von vorne an. Ihr habt den Akklimatisierungsberg gemacht, wird der geheißen.
Genau, der Mount Meru. Wir sind runtergekommen und am zweiten Tag sind wir gleich mal auf dem Mount Meru gestartet. Der ist 4600 Meter. Damit wir, in 3 Tagen haben wir den gemacht, damit wir mal auf die Hechen kommen. Und dann
Waren schon alle Träger mit dann?
Nein, da waren wir weniger, da waren wir 7 Träger, glaube ich. Und weil man, das Ding ist auch, da hat man keine Zelte gebraucht, weil da waren wirklich nur so Hütten oder so Baracken, wo wir geschlafen haben. Das war okay. Und die Idee war, dass wir da einfach 2 Nächte nur auf 3900 Meter schlafen, damit wir es einfach gewohnt werden. Das hat dann nicht so gut funktioniert, weil es einen von uns 4, ein Andi ist dann echt nicht mehr gut gegangen vom Abstieg vom Gipfel. Jetzt haben wir wirklich entscheiden müssen, dass wir, also wir sind dann runtergegangen aufs Camp nochmal auf 3900 und die Idee war, dass wir da schlafen und er ist echt nicht mehr gut gegangen und hat halt Durchfall gekriegt und war zuerst auch nicht klar, was er hat. Nein, das, eben, wir haben es nicht gewusst. Er hat dann auch schwer atmen können und dann haben wir gesagt, machen wir mal eine kurze Pause im Camp und dann haben wir was gegessen und dann war das Problem, er hat Fieber gekriegt. Und das Fieber ist immer gestiegen und dann war es schon fast 39,5. Und wenn es dann Richtung 40 geht, dann wird es schon nicht mehr so lustig. Und dann haben wir eigentlich gemeinsam mit den Guides entschieden, am Abend noch, wir gehen runter. Jetzt ist es aber so, das ist eigentlich so oben, oberhalb vom Dschungel. Und beim Meru ist es so, dass der Nationalpark ziemlich viel Viecher hat. Also von Büffeln über Giraffen, alles mögliche ist da. Und wir haben auch einen Ranger mitgehabt, mit einem Gewehr.
Ah.
Weil der hat einfach gesagt, wenn wir durch den Dschungel gehen und da springt der Büffel raus, dann ist es vielleicht nicht so geil für euch. Und dann
ja, oder schlimmer halt, weiß nicht, Panther, Jaguar,
naja, Gepard, das hat er uns gar nicht gesagt, okay. Eigentlich, weil er gesagt, das, ja, das ist nicht so vielleicht schlimm. Hat er uns
auch bewusst gesagt. Das reichelt so, in Wirklichkeit sind es schon Gorillas.
Das, und nein, das sind schon andere Viecher da, aber das wird es ja gar nicht mitkriegen, weil es ja schnell ist. Das erzählt er gar nicht.
Also wenn ich zum Laufen anfange, dann...
Die fressen ja meistens, fangen die beim Kopf an,
ja.
Dann ist das ruckzuck vorbei.
Wobei der Ranger war relativ lustig, weil der hat ausgeschaut wie 15 und war 24. Und ich habe jetzt nicht so viel Vertrauen gehabt in seine Fähigkeit, aber er war relativ
gut. Er war halt schon 100
Mal. Er war der Einzige mit Gewehr.
Bis er den Löwen erschossen hat.
Aber ihr werdet quasi, also der Plan war ursprünglich, geht es auf den anderen Berg rauf, schützt da oben einen Tag und dann wieder ganz runter. Ja, ja. Und dann, also das ist, ja, ja. Man geht nicht von dem Berg nein, weiter.
Nein, das ist relativ weit auseinander.
Ah, okay.
Und es sind beides Vulkanberge. Also das ist auch, der Meru ist ein Krater und sehr spektakulär, weil der halbe Krater oder 3/4 von dem Krater weg gesprengt worden ist durch den Ausbruch und jetzt siehst du eigentlich nur mehr die letzten Ecken und ja, wurscht. Und da gehst du rauf. Und jetzt haben wir da entschieden, dass wir runtergehen in der Nacht, weil es eben an Andi so schlecht gegangen ist und wir haben gesagt, wir wollen nicht warten auf den nächsten Tag, weil dann wird es nur schlechter und dann kann er nicht mehr gehen. Jetzt ist das aber ein super Sportler und dann haben wir ihm noch ein fiebersenkendes Mittel gegeben, damit er 1000 Höhenmeter runtergehen kann. Im Dschungel. Und bei Nacht. Und dann ist es auch losgegangen und wir waren relativ gechillt.
Was kommt jetzt?
Mit einer Machete.
Man muss ja dazu sagen, da sind ja die Träger auch dabei. Das heißt, innerhalb von 20 Minuten haben die Träger wieder den ganzen Krempel zusammengepackt und sind marschiert mit uns. Und dann sind wir schon gegangen und dann ist das Fenster geworden und der Ranger hat irgendwie die schlechteste Stirnlampe voll gehabt. Jetzt haben wir gesagt, gebt ihm bitte eine gute, weil er ist der Erste vorne, vielleicht sollte der was sehen.
Der, was es quer hat, vielleicht was sehen, ja.
Und dann ist er halt immer stehen geblieben und hat immer meine Spuren gesehen und das ist ein Büffel, passt, super, gehen wir weiter. Und dann fahren wir so schnell geblieben und ist ein bisschen nervös geworden und vorne ist der Guide auch nervös geworden und dann haben sie alle gepuckt und haben irgendwas auf Suaheli geredet, was keiner verstanden hat von uns. Und dann haben wir halt auch mal gefragt, was macht ihr da?
Ist das nahe dem Lungauerischen? oder mehr dem Steirischen?
Tatsächlich gibt es ein paar Wörter in Deutsch, weil die
Ghana waren einmal. Ja, okay. Ghana war sie ja.
Tansania war einmal kolonial und dann ist UK geworden. Sie fahren ja links, aber sonst haben sie nichts für UK übernommen.
Und Fischen Chips gibt
es. Und dann hat er diese Spuren angeschaut und dann hat er gesagt: Na, das ist ein Leopard. Und ein großer.
Leoparden.
Ein frische.
Aha,
passt. Und er ist und geil dann, und hat Mordsenhunger.
Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, dass das war schon so eine Schlange von uns vier, dann drei Guides und dann hinten nur die acht Porter. Und das hat sich halt dann so, diese Message ist dann so ganz zurückgekommen.
Stille Post.
Und irgendwie waren dann die Porters, also die Träger hinten auch nicht mehr so entspannt.
Ja, weil es sind 27 Leoparden da, ein ganzes Rudel.
Ja. Und es hat dann eh nichts gefeiert, aber wir sind wirklich runtergegangen auf unseren Weg und die Spur von dem Leoparden hat sich ganz runtergezogen.
Oha.
Und das heißt, der muss halt irgendwie eine halbe Stunde vor uns runtergegangen sein. Wahrscheinlich hätte er eh nicht
da. Man hat sich dann im Basecamp getroffen und dann getrunken. Und
aber die Geschichte geht noch weiter, weil das war dann relativ schräg. Dann sind wir auf 2800 Meter runtergekommen und den einen ist immer schlechter gegangen. Und dann hat aber der Guide schon gesagt, kein Problem, da geht der Weg hin, da kommt die Rettung. Und ich dachte, was für eine Rettung kommt da? Das ist kein Weg, nicht. Das ist der Kapuzinerberg ist Autobahn dagegen.
Eine G-Klasse wahrscheinlich.
Ja, dann ist da, die fahren nur Toyota und da ist so also ein riesiger Toyota-Jeep gekommen als Rettungswagen. Und der Fahrer, glaube ich, war eigentlich, der wollte eigentlich Rallye Dakar fahren, glaube ich.
Weil wir sind doch, dann, das ist mein Moment. Also.
Wir sind dann
in 2,5 Minuten darunter.
Da hat sich der Andi vorne reingeguckt, der was nicht mehr gut gegangen ist, neben der Martin. Und dann hinten wir zwei, der Stefan und ich, und die Guides und das ganze Gepäck. Also war voll gestopft, du kannst dir gar nicht vorstellen. Und dann ist der losgefahren.
Nur kurz, 14 Leute im Auto.
Ja. Da war noch nicht so viel Geld.
Die dabei. Träger haben noch warten müssen.
Also, okay.
Und der ist zweimal
die gefahren. Die hat dann weiter Leopard gerissen.
Okay. Die nicht mehr gesehen.
Dann sind wir halt losgefahren und ich sag das, ich bin hinten gesessen, mir wird überhaupt nicht leicht schlecht, aber in Stefan nimmt mir auch nach 10 Minuten, ich weiß nicht, ich schaffe das nicht. Und das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, aber die hat sich halt hin und her gehaut gegen die Scheiben und dann schauen, dass das Gebäck nicht 4-4 und auf durch die Wasserlocken und wieder auf und dann muss er so stehen bleiben, zurück mit Schwung wieder auf. Wurscht, wir sind dann runtergekommen, ausgestiegen, der Stefan hat gespielt. Jetzt hat er wieder aufgefahren, müssen die Träger holen.
Ja.
Jetzt hat das, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, mindestens eine Dreiviertelstunde dauert. Und dabei haben die Guides schon so mit den Taschenlampen wieder in den Wald reingeleicht. Nach 10 Minuten, was tut sie da? Nein, sie haben da ein paar Hyänen gesehen.
Hyänen, Alter? Wieso geht sie alle in solche Länder? Alter, das
gibt es da Pinguine auch? Weil bis jetzt hast du eigentlich alle Viecher aufgezählt.
The Big Five, wo sind die Pinguine? Ja,
ja. Wer kennt es nicht? Giraffen, Leoparden,
das Leoparden war dann,
Kaiserpinguine.
Auf jeden Fall sind diese Träger halt dann abgeholt und wir haben gedacht, die Träger, die sind was gewohnt. Ich meine, die sind einer wurscht, wenn die da mitfahren, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt fährt der, haben wir drei, vier Stunden gewartet, dann fährt der mit dem Jeep, mit einem 50er Turbo zu dem Schotter, bremst ab und in dem Moment, wo du abbremst, macht hinten einer das Fenster auf und
okay, also die waren es auch nicht gewohnt.
Ja. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich, wenn ich da kurz eingrätschen darf, eine ähnliche Erfahrung gehabt letzte Wochen. Wir waren. Wolfi. Der Wolfi war leider nicht mit, aber wir waren auf der Franz-Fischer-Hütte. Vielleicht kennt der ein oder Randi, der ein oder andere. Dein oder andere. Randere. Vielleicht kennen die Franz-Fischer-Hütte. Und wir haben da oben Draht.
Du musst sozusagen die erste vegane Hütte im Alpen.
Vollkommen rein. Richtig, ja. Und autark. Aber wir haben da Draht und wir werden, unser Host hat eigentlich vorgeschlagen, wir könnten nicht zu Hause aufgehen, aber wir haben so viel Zeit mitgehabt, das weiß ich einfach nicht ausgegangen.
Die zwei GoPros, wer soll die tragen?
Ja, genau. Ja. Und mich selber noch mit meinem ganzen Gewicht. Auf jeden Fall sind wir dann da aufgefahren worden und das war schon echt nicht so ohne, weil er ist, glaube ich, der Einzige, der die Straßen befahren darf, mit einem Traktor oder mit so einem Toyota oder so. Und dann haben wir dann oben Draht. War echt super schön und dann sind wir wieder runtergefahren und dann hängst du halt dann, keine Ahnung, so 40 Grad in diesem Auto hinten drin, auch viel beladen, hinten ein Hund drauf und dann geht es auch so, dass die ganze Zeit wackelt um im Kopf gegen die Scheiben und dann hat aber ein Spätzl von ihm angegriffen, von dem Hüttenwirt, vom Tom hat der geheißen und dann haben die auch so halb lungauerisch, halb südtirolerisch geredet, aber ich habe es trotzdem einigermaßen verstanden, aber es war dann, Ja, ich würde jetzt das Auto unten stehen lassen, weil die Bremsen, die gehen mittlerweile nicht mehr so gut. Und du stehst aber gerade drin, halt, links und rechts geht es, keine Ahnung, 100 Meter runter. Im 40-Grad-Winkel. Ah ja, die Bremsen, die müssen es dann mal anschauen, die greifen nicht mehr so wie sollten.
Und irgendwas mit der Handbremse. Ja. Fuck,
Alter. Wir sitzen hinten drin. Er fällt schon mit der Tür offen vor.
Ich habe schon alles aufgemacht, dass ich zur Not rausgucken kann. Weil beim Aufgefahren haben wir nämlich schon ein Stativ verloren, weil es ausgefallen ist, weil es so steil war. Ja, das,
wir müssen ballastlos werden.
Das war meine Safari-Erfahrung letzte Woche.
Aber das
ohne statt, Leoparden.
Ja, aber Mankei, hat er gesagt.
Ja, wirklich, habe ich wirklich gesagt. Ja, genau. Ja. Ja, und ich möchte jetzt auch aufgenommen werden in diesem Here to Swim Cold Verein, weil ich bin knockert in diesen Taunersee reingekauft. Der ist seitdem gesperrt, aber ich war drinnen auf alle Fälle.
Wieso?
Weil ich mich schon länger nicht mehr gewaschen habe.
Der ist gekippt. Nein. Da war seit 1000 Jahren. Ist er genauso.
Feinstes Trinkwasser. Jetzt
eigentlich Kristallblau.
Eigentlich ist Trinkwasser gewesen.
Jetzt vorbei.
Da springt einmal der Bayer rein.
Ich schwör, das ist jetzt Gelee.
Der Marco rein, alle Fische aufgeschwommen oben.
Ja, ich hab überhaupt keinen Bock auf vegan
kochen. Ja. Jungs, mir nach, wir gehen jagen. Aber zurück zu
Mount Meru.
Ja, aber habt ihr dann zu dritt entschieden, der geht jetzt zu dritt wieder rauf. Der eine ist jetzt im Krankenhaus.
Ja, aber was genau. Mit dem Andi passiert?
Ja, im Endeffekt, es war Gott sei Dank keine Lungenembolie, sondern eben nur bakterielle Infektion.
Also, okay.
Ja, und er ist dann auch nach dem Krankenhaus und dann eh wieder ins Hotel und nach 2-3 Tagen hat es eh wieder passt. Aber er war halt auf jeden Fall nicht fähig gewesen, dass er auf den Kili geht. Mhm. Und wir haben da schon am nächsten Tag haben wir Pause gehabt und am übernächsten sind wir gestartet. Das heißt, es war ja zeitlich gar nicht ausgegangen. Und dann haben wir entschieden, dass wir zu dritt gingen. Mhm. Ja, und dann geht die ganze Geschichte los. Im Endeffekt eben wir drei, zwei Guides, 13 Träger. Und
was tragen die alles?
Genau, man muss jetzt dazu sagen, was tragen die? Also insofern schon mal gut, sie haben jetzt seit ein paar Jahren.
Also Entschuldigung, ja? Ich wollte aufzeigen. Kann man da keine Tiere nehmen? So Esel oder so?
Habe ich auch gefragt. Das war witzig. Er hat dann gesagt, es ist tatsächlich schwierig, weil ab 4000 Meter haben die nichts mehr zum Fressen. Jetzt müsstest du für die Viecher auch noch was mitnehmen zum Essen.
Ja. One Guide als Futter für die Viecher.
Nein, aber die Rassismusfolge war problematisch.
Nein, ich glaub, es wächst dann ab einer gewissen Höhe, wächst dann einfach zu wenig Gras und so, okay. Und dann müssen wir uns für die trinken und essen auch noch mitnehmen.
Ja, okay.
Und auf der anderen Seite verdienen halt so einfach mehr leider Köder am Ende des Tages.
Nein, und genau, sie tragen jetzt maximal, es ist wirklich staatlich vorgegeben, gesetzlich vorgegeben, 30 Kilo. Mhm. Das ist eh noch genug.
Ja.
Aber sie haben früher, weil unser Guide war auch früher Träger, die hat gesagt, ja, vor 20 Jahren auch schon 50, 60 Kilo tragen. Aber es macht auch keinen Sinn. Und es wird wirklich, das ist arg, das ist sogar besser wie bei uns im Nationalpark. Es wird beim Eingang, da ist also ein Gate, du musst dann deine Permission herzeigen und du musst zahlen. Und jeder Träger muss sein Duffelbag und Rucksack wiegen.
Ah, echt?
Ja. Und der darf nicht mehr mit 30 kommen. Und, was auch arg ist, für die Lebensmittel, weil die tragen ja alles mit, Verpackungen so und Kaffeedosen und was weiß ich, wird aufgeschrieben, wie viele Dosen das du mitnimmst. Mhm. Und beim anderen Ende, wo wir wieder runterkommen, muss die Ladendose
mit. Träger Müll, ja, das ist geil.
Nein, aber in was hast du gedacht?
Siebträgermaschine hat er gerade gesagt. Der Monsieur lässt sich mit dem Louis Vuitton-Koffer, den lässt er sich dann aufgetragen.
In einer Sänfte nach oben.
Sein begehbarer Kleiderschrank.
Ich lasse mir auftragen, Alter, das ist wichtig.
Legt es mir auf, wenn wir oben
sind. Aber jetzt hat es ja für so viel Leid.
Selfie!
Ja, aber ich glaube, was man ein bisschen unterschätzt ist, für die ganzen Leute, was da dabei sind, der ist ja für alles Essen dabei und Zelte und Schlafzeug und sowas.
Ja, ja, na klar. Also wir haben gesagt, wir haben zu dritt zwei kleine Zelte gehabt und dann hat es ein Essenszelt geben, dann gibt es, da komme ich nachher noch dazu, ein Spezialset.
Kacken. Genau. Onanieren. Ein Masturbationszelt.
Das gibt's im Wort.
Und dann gibt es tatsächlich nur mal ein Mannschaftszelt, das ist gleichzeitig das Zelt, wo die Träger schlafen und ganz vorne hat er 2 Quadratmeter, wo der Koch kocht.
Okay.
Aber das muss man sich wirklich so vorstellen.
Also ein Küchentrakt und hinten dann.
Ja, Trakt. Nein. Ich zeig dir dann ein Foto, das ist kein Trakt, das ist einfach ein Sessel, wo du sitzt und er kocht.
Vielleicht können wir da ein paar Fotos haben, dass wir das unsere Randis auf Instagram zeigen.
Ich muss ja schon sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, Johannes.
Warum?
weil ich mir gedacht habe, dass wir da jetzt echt einen Kessentier-Vortrag kriegen, wo du einfach ein bisschen dazu redest und physikalisch weiterschaltest. Dieses Geräusch,
das Geräusch eher voll.
Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer.
Und jedes fünfte ist falsch rum drin.
Mit Ups. Overhead. Ja, ja, klar, das hat da drin eigentlich nichts verloren.
Jetzt war vom Unaniert halt. Klick, 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 klick.
Bis Glück. Ja. Okay. Ein Dicktier.
Ja.
Hm. Gut, genau. Oldschool. Ja, und das tragen sie alle mit. Man muss allerdings dazu sagen, Essen tragen sie natürlich für alle mit, nur sie kochen für uns. Also der Koch kocht für uns vegetarisch, weil wir haben gesagt, wir brauchen kein Fleisch, weil das auch problematisch ist, wenn du 6 Tage am Berg bist. Und sie würden das machen, aber es ist ein bisschen komisch, wenn du 6 Tage das Fleisch
miteinander dran. Dann, wenn du oben bist, endlich.
Aber die Träger tragen, oder die Träger essen eigentlich was anderes. Die essen primär nur Maispolenta, irgendwie Nudeln oder so. Also, ja. Man muss dazu sagen, das Essen war wahnsinnig gut. Also ich habe selten so gut gegessen auf dem Berg. Weder in die Hütten noch, also es war abartig. Und da muss man sich vorstellen, wie der das macht. Also der hat einen Gasgriller mit, also eine Gasflasche ist auch noch, Gaskocher. Gasflaschen 8 Kilo.
So ein Weber. Okay. Das Ding hinten auch, Alter. Ja, Johannes, come on. I'll show you the sizzle stone.
Und so Schweinefond.
Kobe Beef or Wagyu.
Flat Steak.
Yeah.
Und der hat eine Flamme und, glaube ich, nicht mehr wie 2 Töpfe. Yeah. Und dann zaubert der aus diesem ganzen Ding mindestens eine Suppe, Beilagen, Nudelnreis oder irgendwas Beilagenartiges. Dann immer Gemüse, Sauce mit frischem Gemüse und meistens nur irgendwas auszupochens.
Okay, also, so bockene Mais.
Ja,
Tropfen.
Ja, genau. Wirklich mit Gemüsefüllungen. Mm. Und dann als Nachspeise gibt es meistens mehr Obst.
Okay.
Hä? Also, es war so was? Gut.
Und das jeden Tag, ja, wie Obst, war, was? Obst hast du gesagt, wächst bei einer eigentlich alles selber. Keine Ahnung, Mango.
Ja, das wächst alles. Maracuja, Mango, Ananas, Avocado. Und Papaya, also natürlich nicht Omen, aber sie tragen es halt auf.
Eierschwammerl?
Dann habe ich nicht gesehen.
Das aber ist eine andere Geschichte. Zu der kommen wir später.
Okay.
Ja, und genau, jetzt muss ich noch dazu sagen, vor dem Spezialzelt. Es gibt, muss man dazu sagen, die Träger haben eigene Aufgaben. Also jeder tragt natürlich, aber es gibt halt auch in den Trägern, also unter den Trägern, eine Hierarchie. Es gibt den Koch, das ist der Wichtigste. Dann gibt es den Waiter.
Ah, einen eigenen Kellner?
Ja.
Okay.
Der wartet auf ihn.
Mit so einem Barwagen, den zieht er auf?
Nein, der wird nur servieren quasi.
Ja.
Aber der bringt da, das ist wirklich schräg, am zweiten Tag habe ich gesagt, bitte mach das nicht mehr.
Sternspritzer zum Essen.
Der macht einen Wake-up-Call in der Früh.
Nein.
Weiß ich nicht, 6 Uhr oder 5:30 und kommt halt zum Zelt mit einem Kaffee.
Ja, echt, oder?
Willst du mich verarschen?
Ja. Gibt es noch Busse und dann starten wir los.
Aber habt ihr, wenn sie schlafen, geht schon so Milka-Schokolade am
irgendwie ist am Berg trotzdem der Service immer noch 10-mal besser wie im Memberg.
Am Berg besser als im Memberg, könnt ihr euch vorstellen. Ja.
Und genau, und dann gibt es halt eben einen Spezialisten, der ist halt nur zuständig für Scheiße. Und jetzt muss man dazu sagen, in die Camps.
Können Sie einfach auf die
nehmen wir weg. In die Camps gibt es grundsätzlich ein öffentliches Klo, das ist ein Hitten, wo 3 Räume nebeneinander sind und da ist ein Loch drinnen.
Ja, ja, ja.
Und drunter ist einfach ein Riesengruben.
Es ist ein Plumpsklo, ja. Und die Guides haben aber schon im Vorhinein sonst gesagt, sie wollen eigentlich gar nicht, dass wir da hingehen, außer vielleicht klar, weil die Gefahr zu groß ist, weil da so viele Leute sind und die Hygiene einfach nicht gut ist, dass wir uns da irgendeine Infektion holen. Mhm. Jetzt tragen sie lieber so ein mobiles Dixie-Klo mit.
So ein Camping-Klo.
So ein Camping-Klo, was natürlich der Klohaber dann Auslad im öffentlichen Klo, aber für uns halt sauber halt. Und dann gibt es so ein kleines Zelt, das ist so einen halben Quadratmeter. Da kreist rein und dann machst du den Reißverschluss zu und dann huckst du auf das auf.
Ja, aber jetzt am Kilimanjaro gibt es jetzt wohl kein öffentliches Klo, wo der das hinlädt, oder?
Schon.
Ach so, diese Baracken sind überall. Die ersten 2000 Meter, was hast du vorher gesagt?
Sunnyfair.
Nein.
Der größte 50 Cent Gutschein. Kostet mittlerweile 1 Euro.
Das kommt bei der Autobahnraststätte in Salzburg einlösen dann.
Aber ich muss eine lustige Geschichte erzählen vom ersten Berg, vom Meru, weil da haben wir diesen Klohaber dann nicht gehabt, weil wir allein waren. Das heißt, ja, da war es eh wurscht. Und da sind wir auf die Öffentlichen gegangen. Und jetzt war halt schon so, das sind nicht wirklich, kennt ihr euch noch erinnern, in Italien waren früher diese
Bibione-Klo.
Genau.
Klassisches
so Bibione-Klo. So ein Loch, wo du den Boden scheißt.
Nur
dementsprechend
viel grausiger. Ja, nur okay. Viel grausiger. Mm. Und das Klo ist kleiner. Das war wirklich so.
Das Loch. Also auch zum Treffen. Also, ja. Okay, also schon mit Zielfernrohr.
Jetzt ist es halt ein bisschen schwierig, weil ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, dass ich halt gern Zeit nehme für das.
Yeah. Ja.
Und das geht halt da nicht.
Da muss schnell gehen.
Erstens das und zweitens kriegst du einen Krampf sonst.
Ja. In der Hocke.
Und ich habe ein zweites Problem herausgefunden. Das hat sich dann nach dem zweiten Tag geklärt, weil wir eine Strategie entwickelt haben.
Das ist einfach zu zweit gegangen. Nein. Einer hat sich gehalten. Nein, hat sich
Rücken.
Da geht das kurz.
Dann muss aber vier machen und dann gemeinsam aufstehen. Das ist Teambuilding vom Allerfeinsten. Aber der vierte war ja weg, jetzt hat sich mal umgefallen.
Der darf mir keine Flitzekacke haben.
Entschuldigung. Ja.
Nein, jetzt war das immer so, normalerweise, wenn ich aufs Klo gehe, dann muss ich beides. Ich muss klein und groß.
Ja. Ach so, ja, okay.
Und relativ dringend. Jetzt ist aber das Problem, jetzt denkst du schon, das wird schwierig.
Du musst erst das eine und dann das andere
erledigen. Jetzt gehe ich vorher klein.
Ja.
Dann muss ich klein, dann muss ich aber sofort groß. Das heißt, ich drehe mich um, tue die Hosen runter, ganz, und dann probiere ich, oder fange an mit groß, und kurz darauf muss ich wieder klein. Das
heißt,
da bist du aber in einem echten Dilemma.
Teufelskreis, ja.
Locker ausziehen.
Ja, genau, ja, wollte ich gerade sagen, ausziehen einfach.
Dann suchst du halt quasi zwischen die Füße durch. Jetzt haben wir dieses Karussell des Grauens erfunden.
Ja.
Aha. Ich weiß nicht, ob ich das wissen.
Du drehst dich dann einfach ganz schnell 180 Grad. Schiffst und dann drehst du wieder 180 Grad und dann scheißt wieder.
Ich stelle mir das wie so ein Clubtanz vor, was du so.
Macarena.
Geh, Kakarena. So heißt die Folgen auf alle Fälle.
Da steht dann aber dort die Kackarena.
Ja, ja, ja.
Und der Stefan, ein guter Freund von mir, der auch mit war, der hat dann eine zweite Strategie entwickelt.
Karussell des Grauens.
Nein, das war meine Strategie.
Ja, okay.
Die war relativ anstrengend, muss man sagen. Mhm. Und ja, der Stefan hat die bessere Strategie gehabt. Der hat einfach dann gesagt, da zwängst du ihn so weit durch, dass hinten ausrennt.
Ah, ja, okay.
Mhm. Wie alle einfach,
Also hat er offensichtlich einfach einen größeren Penis.
Ja.
Auch. Ja.
Okay.
Und da gibt es nur eine Geschichte, wo ich dann, da bin ich halt, habe meine Strategie entwickelt gehabt und dann waren da doch andere Leute auch da, suddenly. Und dann, ich glaube, sie waren aus UK oder so, und dann kommt halt eine Frau, eine junge Frau einer, und das hat schon gestunken.
Inzert?
Auf nein, auf diesem Klo. Der hat drei Klos nebeneinander.
Ah, ja, ja.
Das war und ich habe schon gemerkt, ich habe es draußen schon gesehen, die hat schon, glaube ich, vier Stunden vorher gewartet. Und hat sich das angeschaut und wollte sich einfach nicht trauen, da einige.
Ich wollte halt wissen, wie deine Strategie ist.
Du sollst die Tür offen lassen für Rezessionen.
Nein, ich bin dann reingegangen eins und dann habe ich gesehen, neben mir jetzt geht die einer. Ne? Und die ist reingegangen, hat die Tür zugemacht und.
Boah, da wird es mich
ja noch mal gleich schwierig, weil wenn es Speiben und Scheißen gleichzeitig
und Schorten.
Und alles so ein Loch hat.
Ja, und du wunderst dich, warum es nur so ausschaut.
Ja. Du musst vielleicht so in die Luft.
Du musst dich entscheiden.
Und wieder auffangen.
Natürlich. Oh Gott,
Alter. Das ist Extremsportart. Ja,
das ist so wie der eine Musiker, der was da drückt hat.
Und so der Mundharmonika.
Ja. Und noch, ja. Mhm. Ja. Okay, ja. Und sonst so?
Wir sind noch nicht einmal am Berg.
Ja,
das ist nur der erste Berg. Ja, okay, ja.
Nein, dann, ich mache jetzt fast forward.
Ja.
Kili, Gipfel, Tag.
Das sagen aber auch die Profis, oder?
Aber wie viel?
Also wenn man den dann gegangen ist, dann muss man nicht mehr Kilimanjaro sagen, dann sagt man nur noch Kili.
Wir haben vorher schon Kili gesagt.
Oh. Also,
ja. Aber
das dürfen wir zu uns nicht trauen, Wolfi.
Nein, nein.
Dass wir Kili sagen.
Nein, ich sag schon, der Kappi, der Kapuziner.
Ach so, ja.
Weil
ja,
gut,
du bist ja schon begangen.
Ja,
ja,
ja. Bestiegen.
Ohne Sauerstoff.
Ohne. Hätte ich aber braucht. Aber.
Über das macht man keine Witze.
Nein, ist nicht lustig. Aber wie viele Leute sterben da so? Das ist schon eine wichtige Frage.
Das haben wir uns auch gefragt.
Da sind sicher so alte, reiche Leute dabei und die kratzen dann definitiv.
Nein, ich glaub, dass es gar nicht so viel sind.
Nicht so viel wie Mount Everest, wo die überall Leichen herumliegen.
Weiß ich nicht, war noch nicht.
Robin, ja, was?
Nein, das gibt es.
Von der Mal. Es
gibt doch voll viel Reportagen, dass da schon, weiß nicht, 50 Leichen am Weg liegen, eingefroren irgendwo neben dabei oder sowas.
Ja, aber die liegen am Venedig auch wahrsclich. Ich weiß nicht.
Die liegen Kapuzinerberg bestimmt da.
In Venedig?
Nein, am Venediger.
Mord im Canale Grande.
Nein, am Veni, weißt du, wie man sagt, zum Groß-Venediger, wenn man schon mal oben war.
Ja.
Du bereust es jetzt schon, aber willkommen.
Jetzt müssen wir durch, Johannes. Podcast, ja. Jetzt müssen wir uns durchbeißen.
Ich mach dann noch ein Karussell.
Markus hat Klo.
Ich mach das damit, sag ich mal.
Wir haben ja die Klos jetzt alle entfernt mittlerweile. Wir haben
ja einfach ein Loch. Ein Packloch in den Boden.
Wir haben ein Loch
in der Dusche.
Und dann raus ein schneller Kercher. Das spritzen wir einfach hinunter wieder. Das ist super. Das geht auch richtig schnell.
Und die 2000 Euro, die für die Klos wieder retour gekriegt haben, die sind schon wieder neu für die nächste Reise.
Aber draußen vor dem Klo ist ein Garderobenhaken. Man muss sie vorher ausziehen.
Okay. Also, ja.
Okay.
Okay.
Also wie war es dort oben?
Nein, jetzt haben wir noch
gebunden. Ja,
mittendrin. Wo sind
fünf,
wir?
Nein, fünf Tage haben wir dann gemacht.
Auf wie viel Meter Höhe sind wir gerade, Johannes?
Du, wir sind gestartet auf 1800 und dann arbeitest du mit Camp zu Camp auf. Und das letzte Camp ist auf 4600. Das ist Basecamp. Mhm. Da schlafst du nicht mehr sehr gut, aber auch nicht lang, weil
die Luft zu dünn ist.
Ja, man merkt es dann schon. Also es ist, bei mir war es gar nicht so arg, aber es ist teilweise so, wenn du dann im Schlafsack reinliegst im Zelt und dann liegst du halt so ganz horizontal da und dann, der Stefan in mir hat dann gesagt, der ist dann aufgehört. Das ist halt einfach, dass im Schlafen wird der Puls weniger und dann schnaufst du weniger. Ja. Und da haben wir nicht mehr viel geschlafen, da haben wir dann um Mitternacht aufgestanden und um eins in der Nacht weggegangen.
Aber beabsichtigt, oder?
Ja, ja, okay. Na klar. Man muss dazu sagen, viele, also die Masse ist eigentlich um 11 Uhr weggegangen in der Nacht, 2 Stunden vorher.
Wie lange gehst du auf dem Gipfel?
Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Wir sind gegangen 5,5 Stunden, also um 6:30 waren wir um, aber wir haben fast alle überholt. Das heißt, die anderen sind wahrscheinlich jetzt noch unterwegs.
Aber ist es dann zum Sonnenaufgang oder irgend sowas?
Genau, das, die Idee war, dass wir zum Sonnenaufgang aufgekommen. Das hat sich ja genau, ist sie genau ausgegangen.
Also die Loser, was hinter euch waren?
Also man muss ja dazu, wir sind nicht wahnsinnig schnell gegangen. Wir sind voll langsam.
Das wollte ich gerade sagen, weil du hast mir die Videos gezeigt. Jetzt bist ja du echt, du bist ja wirklich topfit. Das kann man ja so sagen. Du bist echt sportlich. Ja. Aber da gehst du ja wirklich im Spaziergehmodus, im absoluten.
Aber bewusst. Weil du sollst ja auf diese Hechen eigentlich nicht vorauskommen. Und der Clou ist jetzt nicht nur das Tempo an sich, sondern der Clou ist halt einfach, dass, das haben wir mir nicht gemacht, dass du einfach Pausen machst zu viel. Und wir haben halt die Leute überholt, weil die halt alle 5 Minuten stehen bleiben. Mhm. Weil es ja natürlich auch viel zu anstrengend ist. Und darum habe ich vorher gemeint, du triffst da sicher, weiß nicht, 50% von den Leuten, die sie getroffen haben,
nicht fit genug sind.
Aber gibt es da so einen Fitnesscheck, würden sie uns drei auf den Nationalpark reinlassen?
Ja, sicher lassen sie euch rein.
Weil Geld, aber es
gehört nicht
uns raufgehen.
Ja, aber, ja. Aber es kommt nicht auf.
Nein, aber da gibt es nicht mehr so einen Fitnesscheck oder so. Man, du bist zu fett.
Moment,
mit dem geht man sicher
nicht raus. Nein, aber
genau das, was er gesagt hat.
Er hat schon recht.
Nein, Jungs.
Nein, weil so viel Asthma-Spray gibt es in Salzburg.
Er hat genau das, was er gesagt hat.
Kann man auf der Höhe noch nicht rauchen? Geh bei Feierzeit.
Da ist ein Zigarettenautomat direkt in den Scheißhaus. Ist ein Zigarettenautomat.
Aber da gibt es nur rote Marlboro.
Nein, aber ich bin mir sicher, dass von den Guides sicher Leute, dass die hatzen.
Ja, aber nicht viel, weil es da ist.
Ja.
Aber ich habe auch mit den Guides über das geredet, über das Thema, weil es ist auch nicht lustig für die Guides, dass solche Leute führen.
Ja. Weil die müssen ja mitschleppen und alles dann.
Genau, aber er hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich meine, die zahlen dafür. Er weiß am ersten Tag schon, dass der nicht raufkommt. Jetzt geht er halt 5 Tage mit ihm und am Gipfeltag geht er 300 Höhenmeter und dann sagt der Bursche, wir sind jetzt 7 Stunden unterwegs.
Jetzt müssen wir
wieder um, weil sonst kommt der Heli. Passt.
Sonst wird es richtig teuer.
Und andere schaffen es am Gipfel und dann ist halt der Abstieg wahnsinnig schwierig, weil es war sogar für uns so, es war jetzt nicht schlimm, aber wenn du dann, wir waren so circa 3 Stunden auf der Höhe, also man muss sagen, der
Gipfel. Aber wo bist du dann?
Der Gipfel ist auf 5890, also fast 6. Und da merkst du es dann schon. Also du gehst nur langsamer, du musst wahnsinnig fokussiert atmen, weil sonst kriegst du den Sauerstoff nicht rein. Und dann haben wir noch runtergegangen auf den Krater. Das ist wirklich der Vulkankrater von Kilidan, das ist nicht der Gipfel. Das ist alles so Vulkansand, super anstrengend zum Gehen. Und da haben wir dann den Krater reingeschaut. Und dann musst du wieder aufgehen, wo du hergekommen bist. Und dann musst du 1000 Höhenmeter mal runter, dass du mal wieder zum Camp kommst.
Du hast ja auf dem Gewand, gefühlt bist du in den kurzen Hosen und im T-Shirt gestartet. Und oben ist dann schon eher Winterjacken und volle Montur.
Nein, wir sind teilweise bis 4000 Meter unter dem Tag im kurzen Leib gegangen.
Ja. Aber eigentlich ist da am Ende, eigentlich ist da schon Winter jetzt gerade, oder?
Nein.
Nein, aber Gletscher ist oben.
Nein, das ist ja fast am Äquator.
Ach so, okay.
Ja. Das ist jetzt nicht wie Südafrika oder so. Das war jetzt gerade die Regenzeit bis Juni, Juli und die war jetzt aus. Mhm. Und dann ist eigentlich jetzt relativ konstant schön. Es kann sein, dass es im Dschungel regnet, aber oben kann auch passieren, dass es schneit, aber es war jetzt
bei uns nochmal Glück. Du gehst ja über der Wolkendecken.
Genau. Es war unten eigentlich immer wolkig, aber oben war es, eigentlich haben wir Glück gehabt, das war immer sternenklar. Und das Ding ist dann, es war bei mir dann auch so auf 5, 8, wenn wir dann 2,5 Stunden oben waren, da kommt dann so ein Kopfhörer leichtes und dann so ein bisschen so ein Dizziness, wo es dann, das merkst du aber nicht so, aber wenn da der Hintermann sagt, du gehst eigentlich schon so. Du wogelst eigentlich so, du okay. sagst mir jetzt vielleicht was da. Da kannst du eigentlich nicht viel tun, außer oben gehen. Und dann haben wir halt entschieden, dass wir sehr schnell oben gehen oder laufen.
Laufen?
Wir sind dann oben gelaufen, ja, weil ja. erstens sind die ganzen Leute haben uns am Arsch gegangen, die was halt
einfach ja, nicht oben gehen. Ja, das muss man dazu sagen, weil ich meine, dass du ultra fit bist, okay, das haben wir jetzt schon erwähnt, aber du bist ja gestört. Das muss man
nein, das war jetzt nicht. Ich mein,
Da gibt es schon andere Kaliber. Also ich kann mich erinnern an den Geburtstag von Markus, seiner Frau, wenn wir von wegen alle mit der Gondel auf den fucking Berg aufgefahren sind. Und jetzt schaut sich gerade die GoPro aus. Ach, aber es ist wurscht. So lange geht es offensichtlich nicht. aber wir alle mit der Gondel aufgefahren sind und du und deine Frau mittlerweile einfach aufgegrenzt hat.
Grenzt haben wir nicht, wir sind normal aufgegangen.
Ja, gut. Ich sage mal so, die Gondel hat länger gebraucht.
Ich hab doch, das ist ein Scherz. Weil das, ich hab doch, kann ich ganz kurz einwerfen. Ich habe Stammgäste von mir, die haben damals im alten Memberg, die waren so oft da, die haben dann eher eine Hochzeitsfeier bei mir im alten Memberg gehabt. Ne? Also nur so Sektempfang, Kuchen und sowas. Und dann sind die Gäste, waren 15 Leute, sind gekommen, voll schick angezogen. Und dann sage ich, wo ist denn Braut und Bräutigam? Ja, die sind nur sie umziehen. Und dann sage ich, warum? Ja, weil sie haben am Geisberg geheiratet, glaube ich. Also ich lasse mich, sie hören nicht so. Also Grüße gehen raus an den Sven. Nein, nicht am Geisberg, am Untersberg, Entschuldigung. Mhm. Am Sven und die Hanna. Und ich glaube, die, so wie ich das verstanden habe, haben die oben geheiratet und die Gäste sind mit der Gondel raufgefahren. Und sie sind dann runtergelaufen, während die Gäste wieder runtergefahren sind. Und haben sie dann nur umgezogen und sowas. Wo ich mir auch gedacht habe, stell dir vor, du bist so ein sportlicher Mensch und so gut drauf, dass du einfach, also es ist sicher voll schön.
Ich finde das
so geil, wenn, also ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen. Ich finde die Idee voll cool, aber dass die dann wirklich das durchziehen und da an einem Hochzeitstag quasi. Naja.
Schön.
Aber es können wenig Leute sagen, dass vom Kilimanjaro oben Grenzen sind.
Ja.
Ja, gibt es ein paar Videos.
20 Minuten war er, in 20 Minuten war er wieder unten.
Frage, hast du da aber schon noch eine richtige Repuldosen abgezogen?
Nein, ja? Das habe ich nicht mitgehabt. Wir haben tatsächlich einen Haufen Schokolade mitgehabt, das hat geholfen. Und halt nur einen warmen Tee und
Fliegerschokolade.
Zündet man sich da oben ein Gipfelhüsen oder ist...
Nein. Wir haben zwei Wochen jetzt eigentlich keinen Alkohol getrunken, weil das bringt
was
nichts.
Was für dich echt wirklich untypisch ist.
Ja. Wir sind dann runtergekommen beim Gate wieder, wo der Nationalpark aus ist und... Surprise, da hat wer Bier verkauft.
Nein.
Zu gute Idee.
Das war eigentlich wahnsinnigen
Preis.
47 Euro für eine Dosen.
Ja. Ja, das war eigentlich was für dich.
Ja. Ja, tatsächlich
so Talstation, so eine kleine.
3 Dollar für Seidel verlangt.
Ja.
Also, aber mehr, also mehr als die verdient haben. Aber mehr als die pro Tag verdient haben.
Ja. Quasi, ja. Viele von denen, ja. Und ja.
Da hast du aber gesagt, nein, nicht mit mir.
Winkt sie mal, die Kamera ist da.
Aber das Gute war, kostet die ganze Kiste?
Und die dann selber hingestellt und wieder teurer verkauft.
Ja. Nein, so ein 100 Liter Fassel, da steht in der Früh mal einer dort, der dann schreit, oh, Zapti! Meistens der Roberto Blanco.
Das war so ein Rassismus-Thema.
Den haben sie da angestellt.
Ja.
Was denn noch?
Auf der Wiesn, aber, die Wiesn, aber.
Ja. Was wäre eine Wiesn?
Ja.
Dann müssen wir einmal auf diesen, wie hat der geheißen, von Asterix und Obelix, diesen Vorkoster kommen.
Ja.
Ja. Der Buga Buga oder Bunga Bunga, was hat der geschrieben? Ja,
das war der Ministerpräsident Berlusconi.
Vielleicht hat der auch gespielt. Ruhe in Frieden.
Genau.
Rest in Power, Dingsbums.
Ja. Nein, insofern waren die Truppen super happy mit uns, weil wir ja gemerkt haben, wir waren alle vier eigentlich relativ fit. Und
wie sehr hat es den vierten angefickt, dass er nicht mitgegangen ist?
Ja, schon am Anfang natürlich sehr.
Aber war das der was letztes Jahr auch schon
nicht geschafft hat? Nein, Gott sei
Dank nicht. Das war auch gut. Ja.
Nein, der Martin, mein Arbeitskollege, der ist dann schon aufgekommen. Der ist dann super gegangen.
Mhm. Aber der vierte hat sich dann zum Finale nur rauffliegen lassen. Oder?
Nein.
Das wäre so geil.
Grüß euch.
Stell dir vor einen Moment, wo ihr rauf seid, voll fertig und er ist im Hubschrauber.
Drum war da so ein Wind.
Ja, vorher. Nein, okay, passt.
Nein, und vielleicht noch eine Sache, wo diese Organisation ein bisschen, glaube ich, da, weil du gehst quasi in der Früh weg von Camp zu Camp und wenn du weggegangen bist, bauen die Träger dabei
alles
ab. Aha. Und überholen die dann.
Ach, fuck. Mit dem ganzen Gepäck.
Mit dem ganzen Krempe.
Und du denkst, was bin ich eigentlich für faules Stück Scheiße? Nein, weil die tragen 30 Kilo plus mein Scheiß und sind nur schneller als ich.
Nach dem zweiten Tag wird es dir dann wurscht sein.
Nein, am Ende des Tages sind das ja auch Dienstleister, wie wir alle.
Genau.
Also das ist ja, das, der muss halt, ja,
danke. Und das Ziel ist halt, dass sie quasi vor dir wieder da sind und wieder aufbauen.
Ah ja, okay. Das heißt, wenn du kommst, ist schon das
Jetzt Bett haben natürlich gemacht. Die Guides bei uns auch gesagt, ah, müssen wir noch Pause machen, weil...
Ach so, ja.
Und beim OBG war es uns aber dann wurscht, weil wir gesagt haben, jetzt brauchen wir uns nicht mehr schonen.
Ja.
Und dann haben die Träger auch gecheckt, dass wir so stark sind. Ja. Jetzt haben die... Das ist ein bisschen mit Ehre verbunden. Braucht
den Scheiß selber.
Nein, nein, das nicht, aber die wollten nicht trotzdem die Ersten sein.
Ah, okay.
Jetzt haben die da oben gelaufen, das kannst du ja gar nicht
vorstellen. Die ganzen 15-Jährigen, 30, eigentlich 25-Jährigen, was auch
mit 15. Kilo hinten und haben die da oben gerannt, wie die Wahnsinnigen. Und... Haben
aber
trotzdem
das,
geschafft,
dass aber das motiviert mich ein bisschen, weil wenn ich immer denke, ich trage Einkaufssackerl rein nach dem Einkaufen vom Auto bis rein ins Memberg, sind schon so 25 Meter.
Diese Analogie.
Nein, und da denke ich mir so, mir geht schon schlecht, weißt du, das ist schwer. Und dann denke ich mir so, aber die tragen da 30 Kilo
gemütlich. Ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert, ich habe so einen Tafel in meinem Kopf gehabt.
Nicht so geil.
Ah, die tragen es am Kopf oder was?
Ja, ja, sie tragen es entweder am Kopf oder da hinten oder im Knack, ja. Zwischen Rucksack und Genick. Das ist beides scheiße.
Macht das einen Unterschied, ob auf oder ab?
Aber die wissen schon, dass es Rucksäcke gibt, oder ist das nicht so geil?
Ich hab's nur beim Aufgezogen.
Ja, aber Rucksack trotzdem noch.
Ja, zusätzlich.
Oben tragen sie Scheißhaus und hinten das Essen.
Wir brauchen noch
einen. Nein, der Koch tragt ja das Essen selber. Mit dem Campingkocher und alles drum und dran.
Das ist so arg. Nein, also größten Respekt vor die Leute, die sie jeden Tag nein, wieder oder jede Woche wieder machen. Oder
aber Wasser gefällt. Haben die dann auch mitgetragen? Wie viel nein, Liter?
Okay. Also bis zum vierten Camp haben wir Wasser gehabt und dann haben wir keins mehr gehabt, dann haben sie einfach beim letzten Fluss, glaube ich, zweimal gegangen und
aufgetragen. Und das wird dann abgekocht.
Und dann hat es angegeben, der hat einen Resupply gemacht, das war ausgemacht, weil dann irgendwie ein Resupply quasi, weil die Lebensmittel auswerden. Und er hat eine Nachlieferung gemacht von ganz unten, dann ist der 2600 Höhenmeter, glaube ich, in 6 Stunden aufgelaufen.
Mit zwei Füßlauerflaschen für euch.
Hier, mein Prinz.
Ja. Na, Lunak war nicht.
Also, ja, komplett gestört.
Aber das ist aber nicht mehr ganz kalt. Ich eile.
Und da gehen wir
mein schon. Meister.
Da kannst du gleich nochmal gehen. Na, arg. Okay.
Ja. Und eben, du hast ja dann gemerkt, okay, die haben wir gefreut. Mhm. Und die haben immer eine Garde gehabt. Die haben dann auch teilweise zum Singen angefangen. Unterm Gehen. Und du weißt halt eigentlich, dass du mit einer... Dass die einer was ermöglicht, was ja. Sonst nicht machen können.
Ja, und wahrscheinlich ist das Gewissen ein bisschen besser, indem dass du sagst, okay, hey, ich bin selber fit. Also die brauchen jetzt nicht wegen mir da umeinander scheißen, ja, sondern.
Mal ganz ehrlich, du hast auch eine Like gesehen, da sind zwei Guides links und rechts eingehängt gegangen mit der. Die hat so geschaut in Trance.
Die sich darauf tragen lassen.
Nein, oben ja teilweise, weißt du, weil oben ist es nur schlimmer, weil dann checken sie nicht, dass sie schnell oben müssen. Oder sie können es auch nicht.
Aber wenn jetzt jemand tatsächlich von unserer Randis, Entschuldigung, Bock hat auf sowas, also wie habt ihr jetzt das angegangen? Ihr habt es einfach quasi nach einer Agentur gesucht oder wen kennt oder was? Und genau. Gesagt, es gibt 1000 Agenturen wie eine Reiseagentur, die bieten das an mit Transport und volles Programm und so.
Also wie gesagt, ich finde 500 verschiedene Agenturen, die das machen, aber die, was wir gemacht haben, diese X-Track Afrika aus Deutschland, da ist der Thomas Lemmle der Chef. Der ist ein Höhenbergsteiger, war selber schon auf 8000er und hat dann in Tansania eben diese Agentur gegründet und arbeitet mit den Locals zusammen und die kann ich wärmstens empfehlen, weil der hat jetzt einen Kinofilm ausgebracht über das.
Okay.
Läuft jetzt nur in Deutschland dabei, weil es halt nicht so wahnsinnig breite Masse anspricht.
Läuft sicher im das
Kino, ja,
Bergfilmfestival oder so. Ja. Aber
was kann ich halt empfehlen.
Wird gerade renoviert.
Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Schau nächste Woche Everest oder so.
Nein. Also Everest juckt mich gar nicht.
Na,
okay. Erstens mal, ja.
Was gibt's denn? Was ist da dazwischen? Ich bin ganz schlecht geografisch. Also was ist dazwischen bergmäßig?
Die Folge ist übrigens gesponsert wieder von Winzercremes.
Ja.
Ich halte es ganz kurz ein.
Das mal trinkt man sogar.
Jetzt haben wir gerade vertilgt, der Sommerfrische. Sehr frisch,
muss ich sagen. Gut. Ist wirklich gut. Ultra süffig.
Jetzt gibt es den Donau-Riesling.
Den Donau-Riesling. Okay, aber nächstes Ziel. Ist wieder ein Berg oder hast du ein anderes extremes Ziel?
Oder jetzt im Marianengraben oder so.
Nein.
U-Boot
fahren. Diese U-Boote sind nicht so gut, glaube ich. Ja, geil. Nein, keine Ahnung, ich habe das noch nicht nachgedacht. Bei mir ist das immer relativ spontan dann.
Ja, Hannes, damit die unsere Randgruppe auch ein bisschen kennenlernen. Du natürlich bei euch so bei Red Bull, aber jetzt nicht so der klassische natürlich. Vertreter oder so. Sondern,
hast du jetzt gerade den Riesling
spritz? Ja, freilich habe ich den Riesling spritz. Sondern du bist ja im Finance, also eher so im Background. Aber du bist ja auch der oberste Dirigent der Oberalma.
Wo geht das jetzt hin?
Zuerst, ich bin nicht der oberste, wir sind zu zweit.
Du bist der oberste.
Nein, sind wir nicht. Wir sind
Anführer der Oberalma.
Was? Nein, ich bin Kapellmeister von der Trachtenkapelle Ober.
Genau. Vollkommen richtig. Steht das auf deiner Visitenkarte drauf?
Ich habe keine, aber wenn es so wäre, ja.
Wie viele Leute hat sie da?
Circa
13.000. Achso.
Wahnsinn.
Okay, ja.
70. Aber geht's jetzt?
Ich schwöre das. Der sitzt nur da, weil er sesselfrei war. Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß nicht, was er da tut. Er ist einfach da gestanden.
Ich bin so lost.
Nein, du bist ein wahnsinnig talentierter Trompetenspieler. Und dann eben der Kapellmeister von der Oberalmer Trachtenmusik.
Ich habe Trompeten für dich.
Und jetzt meine Frage ist jetzt nur, geht's da, also bei euch geht es natürlich schon um die Musik, aber es geht schon ums Trinken auch, oder?
Was ist
wichtig? Es geht schon um die Party.
Ist es ein Trinkverein?
Es ist auf jeden Fall...
ist eine Frau da hinten?
Es ist auf jeden Fall...
Ich weiß ja, wie du teilweise von diesen Top-Events, auf denen du auftrittst, heimkommst.
Wir haben uns auch so kennengelernt, glaube ich.
Ja, aber war das da beim Baden im Wolfgang? Ja. Haben wir uns da erst kennengelernt? Ja,
also so richtig halt.
Dann erzähl die Geschichte kurz. Ja. Wir haben uns zum Baden getroffen am Wolfgangsee und der Johannes ist nachgekommen. Da war es.
Voilà.
Nein. Also, unsere.
Blind Date.
Ja, genau. Also,
will wer baden? Ich war auf
Tinder. Tinder-Schwimmer. Ja. Der Tinder-Schwimmer. Ja, und da habe ich ausgeschrieben: Hey, ich bin alleine, ich möchte gerne baden gehen. Dann hat der Johannes geschrieben: Ja, passt, ich komme.
Komme alkoholisiert.
Und leicht alkoholisiert.
Dann war es 3 Nachmittag und der Johannes ist einfach hackevoll und hat sich dann erst mal schlafen gelegt.
Ja, aber so ein Verein ist doch immer gut, Entschuldigung.
Aber ich glaube, das ist, weil die auch so viel Leute was zum Trinken einladen wollen oder so. Jetzt, oder? Jetzt trinken wir noch was.
Es
ist jetzt. Sicher nicht das Trinken im Vordergrund, aber was sicher im Vordergrund ist, ist das Gesellschaftliche.
Ja.
Da sind Mitglieder dabei, die primär wegen Musikalischen dabei sind, da sind Mitglieder dabei, die nur wegen der Gesellschaft dabei sind und dann viele dazwischen. Und diese Kombination und Balance muss man halt irgendwie schaffen, dass trotzdem beide Ziele, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Musikalität nicht...
Sehr holsam, aber bist du jetzt der Trompetenspieler oder Dirigent? Was ist jetzt?
Beides.
Gleichzeitig.
Aber das ist der Grund, dass wir zu zweit sind. Wir sind 2 Dirigenten und wir wechseln uns ab. Und jetzt können halt beide jeweils nur mitspielen oder halt dirigieren.
Aber brauchst du nur eine Trompete? Entschuldigung. Ja,
nein. Kannst du ja danach fragen, Robin. So, bei unserer Rand ist es auf alle Fälle Wedding Season. Ja? Irgendwie heiratet gerade jeder. Die Frage ist, kann man euch jetzt auch, wenn man sagt, man hätte es gerne ein bisschen traditioneller und ein bisschen pfundiger, kann man da dann bei euch anfragen?
Pfundige wie bei uns wird es nicht mehr, aber in der Trachtenkapelle kann man vielleicht.
Ja, wir haben uns ja schon angeboten, dass wir Hochzeit moderieren.
Ja, willst du jetzt Manager werden von einer oder was?
Na, gar nicht.
Na, aber du verkaufst dein Fund und lass ich einem doch zumindest mal die Musik plagen, Alter.
Ja, ja.
Na, grundsätzlich, buchen. Grundsätzlich, ja, machen wir eher nicht mit der großen Partie, weil es auch einfach logistisch schwierig wird, zeitlich.
Und teuer.
Also, wir haben so Geschichten schon gemacht, vereinzelt. Muss man sagen.
Und mein Mellenhof oder so.
Ja, nein.
Aber ja. Porsche.
Aber andere
reichen nicht. Andere, ja. Und machen wir eigentlich nur für eigene Leute. Es ist auch schräg, weil im Ort spielst du ja dann natürlich bei den weltlichen und kirchlichen Festen natürlich, aber auch bei Begräbnissen. Und da kommt es auch immer wieder vor, dass wir gefragt werden, da ist irgendwer gestorben, der eigentlich überhaupt keinen Bezug hat zum Verein oder zu irgendeinem Vereinswesen im Ort. Und da spielen wir halt dann auch. Aber wir haben da schräge Ideen dabei.
Ich hoffe, es ist jetzt nicht so makaber, aber wo zählt man den Gräsernrausch aus? Auf einer Hochzeit oder auf einer Beerdigung?
Das kommt drauf an.
Sagt man im Verein.
Ich hab, glaube ich, schon lustigere Leichen gehabt wie Hochzeit.
Okay, ja, passt.
Aber das ist lustig, bei der Hochzeit merkst du es, glaube ich, noch, weil ich habe wirklich viele Hochzeiten gespielt, nach 3 Minuten, wenn du das Brautpaar anschaust, ob das lustig wird.
Ah, okay. Mhm. Jedenfalls, du bist am Samstag zurückgekommen und dann habe ich gesagt, ich komme dich am Sonntag besuchen und da habe ich auch nochmal so eine tolle Bergerfahrung gehabt. Meine Frau wollte unbedingt raus in die Natur und in den Wald und sie war Feuer und Flamme, dass wir Eierschwammerl suchen gingen.
Geil. Ja.
So, jetzt sind wir da losgetigert. Wir sind dann leider erst zu spät losgekommen, dass wir da auf unsere normalen Schwammerlblitz im Werfenwengen oder so irgendwie was suchen. Und dann habe ich gefragt, hey, in Salzburg, wo gehen wir hier? Und dann sagt sie, nein, sie weiß ganz genau, wo wir in Salzburg Schwammerl finden.
Ja, Spar.
Im Wald um den, es war Sonntag. Also, im Wald um einen Nocksturm. Passt. Und sind wir da hier draußen, ich weiß leider nicht, wie man Windstärke misst, aber es war circa 80
Knoten.
Kann das sein?
Knoten.
Ist 80 eine gute, ja, eine gute Zahl für Windstärke?
Ja, das ist wild, ja.
Ja, so, so in die Richtung.
Okay, ja.
War so ungefähr.
So wie im Kili.
Und dann, ja genau, wir haben als erstes schon einen Parkplatz gefunden, wo man überhaupt losgehen kann. Und dann sind wir halt dann, irgendwie sind wir dann in diesen Wald Richtung Nockstau aufgekommen. Und dann sind wir da 2 Stunden in diesem Wald umgetigert.
In diesem ultra terroristischen, touristisch.
Terroristisch.
Da war keine Menschenseele. Keine Menschenseele. Okay. Und es war aber kein einziger Schwammel dort.
Erklärt es vielleicht.
Wir haben drei Fliegenpilz mitgenommen.
Nein,
und
nein, Robin, es war nicht einmal ein Baumschwammel dort. Es war kein Schwammel in diesem Wald.
Der Platz ist so geheim, dass ja. Sie gar nicht Schwammel
kein einziger Schwammel.
Das ist Schwammel nicht
mehr. Aber die Schwammel hat es auch keiner gesagt, dass sie nicht wachsen sollen.
Was dann passiert ist, dass wir dann bei euch kurz Kuchen essen waren und dann sind wir heimgefahren und Julia wollte dann unbedingt einen Eierschwammelreis machen. Und durch das, dass wir den aber nicht irgendwie organisiert gekriegt haben, sind wir bei unserem letzten Folgengast stehen geblieben, beim Hagenhofer Lucki. Da ist die Julia in die Küche reingegangen und hat gefragt, ob sie einen Deckel Eierschwammel mitnehmen kann. Na. Der hat dann sowas präpariert. Sie hat dann Eierschwammel in so ein Tupperware quasi eingegeben, hat extra zu fleißen so ein bisschen ein Gras und so ein bisschen ein Dreck drauf gegeben, damit sie die Experience hat,
dass
sie dann daheim noch mit ihrem Eierschwammelmesser, das wir auch mitgehabt haben, noch die Eierschwammel sauber.
ist das schön.
Das war war mein Bergerfahrung.
Aber der Willi war da. Also ich hätte es versucht.
Der Willi war nicht da.
der Willi war nicht dabei. Aber ich hätte es versucht. Aber
ja. Ist die Kamera ausgefallen?
Nein, noch nicht.
Speicher? Batterie? Ja, super. Na, Hauptsache es läuft. Aber ist Red Bull jetzt eigentlich dein Hauptjob oder würdest du sagen, dass du irgendwie nebenbei noch bei der Polizei arbeitest?
Randis, bitte speichert euch die Folge für den Herbst.
Es ist tatsächlich kein Geheimnis, nicht, du rimm jetzt schon. Leider, wann kommt das endlich?
Ja.
Vielleicht können wir es kurz erklären, aber die, was vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, aber wir haben ja so eine ganz geile Kampagne für den Tourismusverband Oberdauernrad und wir waren ja relativ lang auf der Suche nach einem richtigen Polizisten, also einem richtigen Kiewerer.
Ja,
der,
das können wir genauso sagen.
Genau, weil wir haben ja so einen richtigen Code-Check.
So ist er auf dem Moodboard gestanden,
glaube
ich, Kiewerer.
Ja, gesucht und dann haben wir noch langen hin und her und dann tut und dann, glaube ich sogar gesagt, hey, soll man den Johannes fragen? Und du hast gesagt, hey, ich rufe nur an, wenn wir uns sicher sind. Ja. Dann sage ich so, hey, das ziehen wir jetzt durch.
Und ja, das ist ja mit Tag frei nicht mehr verbunden.
Nein, klar, es gehört ja alles dazu und ich meine, das ist ja auch was, das ist ja ein Freundschaftsdienst gewesen, das würde es jetzt wahrscheinlich nicht für jeden machen. Nein. Weil, man muss ja dazu sagen, ja, erstens mal können wir nicht so gut zahlen, aber was man dazu sagen muss, wir haben ja eine Maske gehabt. Also wir haben ja wen gehabt, der sich um dieses Äußere gekümmert hat.
Die Tatjana.
Hat. Genau. Und wir haben dann einfach eigentlich im Schmäh gefragt, ob er sie nicht vielleicht...
An Hulk Hogan.
Geil, so.
Denkst, aber mit,
ja,
aber,
und da aber, unten weg.
Gell. Aber innerhalb von 3 Millisekunden hast du gesagt, ja, kein Problem. Und du hast dir echt einen schönen majestätischen Bart. Und da, auf, ja, 1:1, der Kieberer.
Richtig, also, Stress habe ich dann noch mit deiner Frau.
Genau.
Aber war nicht, ich hab mir in der Nacht nicht einmal getraut, dass ich ein Puzzle gebe. Aber war da nicht irgendwas, hättet ihr das nicht
noch? Was glaubst du, wie du mit den Horn schickst?
Du hast ja geglaubt, ich ratze 1-2 Tage und dann kannst du es wieder abpressieren und von null starten.
Das war auch der Plan.
Das war der Plan.
Dann ist uns aber das weg.
Aber na, da hab ich dann tatsächlich nicht mehr mitgespielt, weil wir schon gesagt haben, es dauert sicher 3 Wochen. Yeah. No problem, dann haben wir ihn ganz weg da und dann ist er wieder nachgewachsen.
Aber
es
dann hat, aber nochmal.
Aber du bist schon auch Wochen bei Red Bull so in die Meetings gesessen. Nein, ich bin tatsächlich, ich habe einen Fehler gemacht.
Aber mit so einem Stirnband, einer blonden Perücken. Er kommt mit den Latschen! Und so einem gelben Bodysuit.
Und so da, als ob nichts war.
Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht.
Immer so.
Ich bin einmal ins Büro gegangen mit dem Bart.
Ja.
Ja, gut. Da gibt es ein Foto davon wahrscheinlich. Und du musst dir das ja vorstellen, weil die Leute... Die meisten haben einfach nichts gesagt. Sie wissen gar nicht, was sagen
sie
soll.
Die haben zu dir nichts gesagt. Sie haben gerne in der Mittagspause.
Vielleicht hat er das wirklich bewusst da.
Ja.
Jetzt kann ich ja nicht sagen, was ist mit dir.
Ja.
Aber es hat dann doch ein paar gegeben. So,
ja.
Ist das jetzt
alles okay bei dir?
Oder? Ja, genau. Oder,
welche Wette hast du verloren?
Midlife Crisis auch ein bisschen.
Ja. Jetzt ist das aber alles noch nicht genug. Du bist ja absoluter Tausendsasser. Du hast zum Imkern angefangen. Wie kommt man auf die Idee, dass man auf einmal Bienen in seinem eigenen Garten züchtet?
Ich habe lange schon überlegt, dass ich wollte immer schon Bienen haben. Und das hat sich dann ein bisschen miteinander gesprochen. Und
alles so komische Haustierwünsche,
Entschuldigung. Ein guter Freund von mir, denn sein Papa ist halt seit 40 Jahren Imker. Und die haben uns das dann tatsächlich zur Hochzeit letztes Jahr geschenkt, dass wir Bienen voll kriegen.
Biene. Königin.
Nein, schon Volk.
Ach so.
Und
sie kannst den Anzeln kaufen.
Doch, das glaube ich also, schon.
Nein, Amazon. Schon. Ja.
Auf Prime, Alter.
Hallo, hab ich Backerl. Was bei der Ringlight?
Der stört sich selbst zu.
Stell ich vor die Tiere, passt okay.
Aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt, glaube ich, noch weit entfernt von einem richtigen Imker, weil ich käme noch nicht wirklich aus.
Und du hast ja nicht mehr einen Schutzanzug.
Schau, ich jetzt mittlerweile hören.
Ah.
Ja. Und ich bin halt in der...
Eine Stör-App, oder?
Ah, aber wo man sicher, gibt sicher eine App, wo
ich mich dass du nicht gestochen wirst.
Da müssen wir mal im Privaten reden, weil ich habe voll die gute Idee für so. Ich will einmal Honig anbauen. Und da habe ich mal eine Kickstarter-Kampagne gesehen von so einem ziemlich geilen...
Der Robin warst du am Platz am Kapuzinerberg.
Da gibt es voll viel Schwammerl.
Wirklich? Achso, das wollte ich noch fragen. Randis, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wo ich in Salzburg Schwammerl zwischendurch mal abrucken kann, immer her damit.
Aha. Das wird eigentlich los werden. Bei der Überfuhr, im Joja.
Ja, genau. M32.
Und ich hörte den Output von dem Papa von einem guten Freund, weil der halt Imker ist. Und genau.
Aber so was lassen die so aus im Jahr?
Aber tatsächlich, das ist jetzt Korschmidt, der ist so spezialisiert, der tut Königinnen künstlich befruchten und verschickt die per Post.
Ja, aber wie viel sind, das sind ja wirklich, das ist jetzt nicht groß, das sind drei so Boxen übereinander, ja. Im, was soll ich sagen, A3-Format ist das wahrscheinlich ungefähr.
Ja, der wird nicht viel aussehen, 1-2 Liter vielleicht.
Nein, aber wie viele Bienen sind da drin? Halt?
Ja, das ist unterschiedlich, je nach Zeitpunkt in der Saison, aber jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder weniger, aber im Höhepunkt Juni, Juli waren es schon, ich kann nicht schwer sagen, aber
was
ich glaube, ich
habe gesagt. Hast nicht nummeriert?
Zigtausend.
20.000.
Ich habe nämlich heuer nur keine einzige gesehen. Ich sage es euch, wie es ist.
Wirklich. Die sind alle beim Johannes jetzt im Garten. Ja.
Aber wir dann morgen ernten.
Ja, wirklich?
Achso, den Honig, ja. Okay.
Was, wie funktioniert das dann?
Ja,
da
normalerweise,
alle raus.
Nein, normalerweise die gibt es diese Standardmethode mehr oder weniger, wo du schleiderst.
Ja.
Das heißt, du nimmst die Waben raus und dann fängst du in
den Schleider. Aber da musst du ja die Box ab, da musst du ja so eine Boxen mal abnehmen, oder?
Ja, das haben wir schon ein paar Mal da.
Okay.
Aber du musst dir dann die Bienen rausräuchern?
Ja, die beruhigen du das mit dem Rauch, ja. Mhm.
Und was ist das? Ganja auch.
Nein, da kannst du dann, das ist wirklich
Purple nur Zeit, Haze.
Kennen. Marlboro.
Ja. Und es bei uns ist es aber ein bisschen anders.
Der muss sich einmal beruhigen.
Wir haben ein bisschen andere Haltung, weil im...
ist ein Freiluftbiene.
Mein Imkermeister hat gesagt, der probiert was Neues aus. Das ist so diese ursprüngliche Art der Bienenhaltung, wie sie im Baum auch bauen, ohne dass du dann wahnsinnig viel vorgibst in die Waben. Und das kannst du dann nicht schleudern.
Montessori-Bienen.
Das musst du dann pressen. Und das werden wir morgen probieren.
Was, du presst den Honig raus und dann sind die Waben kaputt?
Ja, die Waben sind sowieso kaputt.
Ja, aber die bauen es dann nochmal neu jetzt oder geht es dann schon ab demnächst im Winterschlaf?
Ich denke,
sie
hat schon wieder alles kaputt
von Anfang an. Tatsächlich so, das wäre auch nicht gewusst. Die Königin macht jetzt schon, also jetzt gerade nicht, weil es eingesperrt ist, aber sie macht jetzt normalerweise schon Winterbienen. Hm. Also Winterbienen. Naja, eine normale Biene im Sommer lebt nur einen Monat. Also 28 Tage. Circa. Die Winterbiene lebt dann 2 Monate.
Und von was ernähren sie die? Tannenzapfen?
Guess what?
Ja, Honig.
Honig?
Ah!
Und den entnimmst du einer?
Da habe ich nicht so gut aufgepasst.
Ja, da musst du ab und zu mit Zucker nachfüttern.
Aber einfach Zuckerwasser reinballern. Ja,
genau.
Verstehe. Aber generell, wir nur ganz kurz.
So Befruchtung und so, wie so, was generell
laut Bienenblume. Nein, das Bienenblume. Ist mir komplett wurschtig. Aber pass auf, wichtige Frage.
Das zum anderen.
Wichtige Frage. Du bist ja der Experte.
Ist das sicher?
Ist Honig vegan?
Also, ich glaub, kommt auf die Definition drauf an. Aber ich, natürlich sage ich, dass es vegan ist.
Ja, ja. Aber machst du Blütenhonig oder Waldhonig?
Ja, ja. Ich habe gar nicht gefragt.
Du kannst sagen, was du willst. Das ist mir eigentlich scheißegal.
Ja, weil ich hab gehört, dass Waldhonig, da fressen die ja quasi, da kommen die Bienen ja von Läuse irgendwie. Ja, dann ist es nicht mehr vegan. Passt.
Dann hast du ja die Frage jetzt gerade selber beantwortet, Robin.
Ja, aber nur der Waldhonig ist nicht vegan, der normale ist schon vegan. Du nimmst nur die Bienen was weg.
Wir wissen es ja nicht.
Ja, aber ich?
Ja, warum fragst du dann?
Ja.
Aber Pflanzen sind auch Lebewesen.
Ja.
Haben die Veganer bald nichts mehr zu essen.
Gut, bevor nur mehr, dass nur mehr Hate kriegen, ich weiß nicht, Marco, ob du noch auf deiner Liste...
Nein, eins hätte ich noch, aber ich weiß nicht genau, wie das Thema einleitet. Das ist ein bisschen daneben.
Ich verstehe es auch nicht. Wenn ich einmal im Jahr was zu mir erzählen habe, dann lasst mich keiner zu Wort kommen, aber weißt schon.
Was? Erzähl?
Nein,
ja, euer hey, wir haben doch jetzt gerade über deinen veganen Honig geredet.
Deinen veganen
mein
Honig.
Mein veganen Honig. Ja. So. Nein, ich wollte euch nur ganz kurz erzählen, wir haben uns ja letzte Woche nicht...
Jedenfalls.
Ja, jetzt erzähl mir was. Erzähl was von Robins Restpostenrapperei.
Ja, ja, ich muss ganz kurz was platzen.
Robins Restpostenrapperei.
Die letzte Folge haben wir am Montag aufgenommen und am Dienstag waren wir bei der Versteigerung vom Fundamt wieder. Ja. Der Andi und ich.
Jeder weiß nicht, ein Raucher.
Ja, gern. Fick dich einer.
Das ist spannend.
Also, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil wir auf das Thema gekommen sind, weil die Leute immer fragen, was für kuriose Sachen da dabei sind. Wir haben das Fundamt von der, also der Andi hat das Fundamt von der Stadt Salzburg das dritte Jahr in Folge ersteigert. Und da wird ja.
Von wie viel Cash reden wir da?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Das Mindestgebot waren 1500 Euro.
Und von wie viel Artikel reden wir da?
3.500 circa.
Krass.
Also wir haben, ich habe mir den, das funktioniert so, ganz kurz zum Sagen, man muss mir Stadt Salzburg ein bisschen schämen, weil sie haben gesagt, das ist eine Versteigerung, es ist gar keine Versteigerung, sondern du kommst in einen Raum rein, der ist nicht größer als der Bereich da, da sind Sachen aufgelegt, die haben Kisten
ausgegangen. Entschuldigung, das ist mein Wohnzimmer zehnmal so klein wie ein Wall Designs.
Nur der Essbereich.
Den Heiligen Hallen.
Im Mirabell-Palais.
Was habe ich jetzt mit der Sache zum Tor?
Warum ziehst du jetzt sein Wohnzimmer da rein?
Weil du
nur so Salon. Ja, nur der Essbereich da und ich habe gedacht, das sind nicht viele Sachen. Dann sagen sie, nein, unter die Sachen sind nur Kisten voll mit Scheiß. Und da steht drauf Kleidung, Taschen, Elektronik und so. Und dann kann man sich das anschauen eine Viertelstunde und dann kannst du ein Gebot abgeben. Das heißt, das Gebot ist aber einfach, du schreibst auf einen Zettel rauf, wie viel Geld du dafür zahlen würdest, dein Mindestgebot. Schmeißt das in eine Wahlurne rein. Also schaut aus wie eine Wahlurne, ist eine Holzbox
mit einem Riesenschlitz. Und dieses Mal, weil es halt einfach so viele Artikel waren, mindestens 1500
Euro. Nein, die letzten zwei Jahre hat es der Andi, das kann man ja auch sagen, um das Geld gekriegt. Und deswegen haben sie gedacht, das machen sie heuer als Mindestgebot. Weil sie haben gesagt, es sind viel mehr Sachen. Das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Es sind viel mehr Sachen abgegeben worden, aber auch viel mehr wieder abgeholt worden.
Ah.
Das heißt, die Artikel sind ungefähr gleich wie die letzten Jahre. Ist ja wurscht. Ich habe dann halt gedacht, ich mache das da mit, weil ich wollte mir das anschauen. Und habe irgendwas draufgeschrieben auf den Zettel, nur weil ich mir anschauen wollte. Schmeißt es in diese Box rein, wo einfach kein einziger Zettel
drin ist. Zack, gewungen.
Naja.
8.000 Euro weg.
Aber da war unter anderem, weil die Leute fragen, was für kuriose Sachen dabei sind. Es ist ein unglaubliches Sommerloch. Und es waren bei der Vergabe dann, wo sie gesagt haben, wer gewonnen hat, waren nur ich und der Andi da und nur 15 Leute. Und ich hab gedacht, fuck, da haben wir jetzt so viel mitgemacht. Weil wir haben ja, ich habe draußen nur einen getroffen, Grüße gehen raus an den Peter, draußen nur einen getroffen, der hat gesagt, nein, ich hab das vorher gesehen, im Podcast gekocht, das habe ich gedacht, das muss man jetzt mal anschauen. Ich denke, fuck, hab ich mir jetzt selber den Preis kaputt gemacht.
Und die sind aber nur zum Zuschauen gekommen.
Die haben nur geschaut, die haben das nicht gekauft, weil was machst du mit den 3000 Artikeln? Okay. Ist ja wurscht. Und da waren ja so viele Leute, in Wirklichkeit war es einfach 3 Mitarbeiter vom Magistrat, ein Fotograf von der Stadt, einer von der SN, einer von der Kronenzeitung, einer von Salzburg 24, lauter Reporter, die nichts Besseres zum Tor haben, als jetzt in dem Sommerloch über diese scheiß Fundamt
zu wirklich nur ihr zwei gescheit.
Nur wir zwei. Wir haben uns quasi gegenseitig den Preis kaputt gemacht. Ist ja wurscht.
Aber du kannst nur einmal steigern.
Nein, es ist gar keine Steigerung. Du schreibst nur einen Preis rauf und der höchste,
ist das höchste Gebot.
Stille Auktion.
Ja, aber es ist One-Shot.
Es ist, genau, es ist ein One-Shot.
Das ist Chance Blow. Das ist Opportunity.
Sie nennen es Anbietung.
Ein Slim Shady. Ja.
Das heißt, du warst auch nicht die letzten Jahre, warst du ein, was der nächste runtere geboten hätte. Du hättest vielleicht um 500 Euro auch gekriegt. Ist es ja wurscht. Wir haben neue Sachen eingeladen und das sind halt 2 Samurai-Schwerte dabei, falls du interessiert. Ah. Es ist eine giftgrüne Mini-Trompete. Vielleicht ist es aber keine Trompete. Es ist schon Blech in einem eigenen Kopf, aber nur so groß.
Taschentrompete.
Das aber aus Plastik.
Nein, das ist schon mit da. Schaut echt hochwertig aus. Ja, das musst du mal anschauen, das musst du evaluieren.
Nein, er hat es gerade gesagt, es ist eine Taschentrompete.
Es ist eine Taschentrompete, okay. Keine Ahnung, ob das wert ist oder ob man das spülen kann.
Ja. Ja, weiß ich nicht, ob der Honig vegan ist oder nicht, aber. Was hältst du eigentlich davon? Ist der Honig vegan oder? Ich weiß nicht, ob es eine Taschentrompete ist.
Eine Taschentrompete klingt für mich so wie so eine Arschgeige. Einfach, das ist nicht echt, aber okay, passt.
Ja,
es sind ein paar kuriose Sachen dabei und jetzt muss ich nochmal das ganz kurz placken. Wir verkaufen den ganzen Scheiß jetzt hinten in Robins Restpostenrampereihe. Kennt es jederzeit.
Ja, Robin, was ist alles dabei? Sag einmal.
Wir haben unglaublich viel Neiches gewonnen, damit Makel nur drauf. Wo wir uns vorher gefragt haben, wo das herkommt, stellt sich heraus, dass alle die Einkaufssackerl in einem Bus oder Zug vergessen, was der jetzt auch alles kommt. Dann hinkommt. Und also ihr könnt es gerne kommen.
Ohne Ende Koffer,
da haben wir schon ziemlich viel verkauft, weil die ganzen Koffer und das Ganze und der Inhalt von den Koffer kommt zum Fundamt, vom Flughafen, von was auch immer. Das Einzige, was ist, die Koffer kommen leer dann, weil die müssen es aufmachen. Ich habe doch das Drogen-Sprengstoffgründe oder sowas, stellt sich heraus, na, viel primitiver. Was ist, wenn Lebensmittel drin sind, der Joghurt oder sowas und die Scheiße auch ja im Regal stehen?
Oder angeschissene Unterhosen.
Ja, die haben wir tatsächlich gefunden.
Ah, sehr gut.
Also die sind normalerweise alle
verkaufen
sind die leer. Ja, ja, die sind aber, das ist ein extra
im Abteilung. Im Fetischbereich.
Hinter dem Vorhang, hinter dem schwarzen Vorhang.
Der ist für genau. Gärten. Ja, gefühlt verkauft man so einen Stab hauptsächlich nach Asien. So getrocknete Unterwäsche.
Ja, und da ist er wieder her.
Also falls wer in den letzten
14, 15
Nein, wenn ihr was sucht, was ihr verloren habt, im Großraum Salzburg,
wenn kommt
vorbei, verkauft euch einen Scheiß wieder.
Wenn wir die Technik vom Johannes anwendet, angezogen, das kann er dann beim Pfundamt abgeben. Ja, aber es war ein Haufen Schmuck noch mit dabei, oder?
Nein, also die letzten Jahre, das kann man auch mal sagen, glaube ich, ohne jetzt groß aus dem Nebenkästchen zu plaudern, die letzten Jahre war wirklich ein bisschen Schmuck dabei, echt. Also ein paar Eheringe und Ohrringe und sowas. Das war jetzt keine große Summe an Geld, aber es war zumindest echter Schmuck dabei. Heuer ist gar kein echter Schmuck dabei. Uhren müssen wir nur schauen, das musst du herausstellen, ob da was dabei ist, aber viel Modeschmuck und so. Weil ich glaube, und ich stelle die Theorie auf und ich mache mir das sicher unbeliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass am Weg vom tatsächlichen Fundamt, das ist im Schloss Mirabell, zum Endlager.
Ja, die Endlösung.
Jetzt sind wir wieder genau beim Thema. Was schnell ist gegangen.
Totale Glück.
Gehen Sachen verloren.
Sag mal doch beim Atom auch, da gibt es ja auch.
Ja. Aber also wie gesagt, richtig spannende Sachen. Wir haben einen Kinderanhänger für Vorradl.
Oh, Alter, das ist richtig geil, der Scheiß.
Ein Rollator habe ich schon verkauft.
Echt, oder?
Ja, grüß.
Dann war mein Papa da. Ja, der wird sowas präventiv kaufen. Ich schwöre das. Mein Vater
hat. Ja, der kauft es für die.
Nein, mein Vater hat sein Auto damals vor. Weiß nicht, 8 Jahre so gekauft, ja, den brauche ich, den kenne ich, weil da kann ich hinten da meinen Rollstuhl rein. Papa, du gehst ganz normal, vor allem wenn du einen Rollstuhl hast, wirst du wahrscheinlich weniger mit dem Kenny fahren. Den brauche ich.
Ja. Ja, also solche Sachen sind
vor allem war es wahrscheinlich ein Schaltauto, oder?
Ja, klar.
Ja. Ja. Wenn es mir gehen kannst, dann war zumindest Automatik.
Ja, da sind aber Eltern gleich. Meine Mutter will ja immer nur ein normales Schaltauto, weil sie mag das voll gern. Und meine Mama da in der neuen Küche keinen Geschirrspüler einbaut, weil sie findet das voll Zeitverschwendung.
Wirklich?
Ja, voll.
Aber sie hat dann
neue Küche um, keine Ahnung, 15.000 Euro, aber kein Geschirrspüler, weil das.
Der Mama reich.
Das bin ich ja viel schneller, habe ich viel schneller mit der Hand abgewaschen. Ja, sie hat eine Putzfrau, die kommt extra zum Geschirr abwaschen.
Ja, okay, so geht es natürlich auch.
Nein, also wie gesagt, allerhand kuriose Sachen dabei.
Voll viel
du regst über 17 Scherper auf, Alter. Ich meine, Entschuldigung. Aber Hauptsache, der Honig
ist ja, gegangen. Aber sie können dafür das Studium von den Kindern zahlen, wenn. Ja. Geschirrabwaschen bei der Limpeck da.
Ah, ich kann nur was sagen, wir sind in einem Podcast erwähnt worden. Richtig, ja. In die Väter, Fetischisten, Väterbrüder oder so heißen die.
Gut vorbereitet.
Ja, ich habe die Nachricht auch alle gekriegt.
Nein.
Doch. Wir sind mal
das Problem ist, sobald.
Fetischisten ist ein griechischer
Podcast. Das Problem ist, sobald das einer von euch Höhen gelesen hat, kann es
nicht mehr. Ja, ich kriege eine Notification, ich schalte es mir rein.
Okay, jedenfalls, die haben uns erwähnt, sie haben vor allem die erwähnt, weil du dir kein Blatt vor den Mund nimmst.
Ah.
Und ja, aber ich hab da durchgeskippt.
Sag einmal alles durch,
ja, genau.
Schreiben. Datenschutz, hallo. Ja.
Die haben uns erwähnt, aber Grüße gehen natürlich zurück. Ich habe mir den Podcast durchgehört, die sind gar nicht so
lustig.
Lustig. Ja, aber ich habe ja ein Followback gegeben. Also,
Follow for Follower.
Der Väter Standisch. Väter Standisch, Podcast Salzburg, Spaß, Spaß, Spaß. Hey, liebe Grüße, wir sind da für euch.
Ich habe zum Schluss noch eine Ohrgeschichte, weil das ist mir einfach aufgefallen. Ich habe Nachrichten gelesen, es war jetzt in Deutschland überall waren große Unwetter.
Ja.
Und dann war einfach die Headline, Unwetter, drohender Dammbruch. Okay?
Mhm.
Das kann auch, wenn es das jetzt einfach falsch liest, kann das ja eine ganz andere.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Porno-Kategorie ist.
Genau. Auf das wollte ich hinaus. Ja. Also, das ist.
Was so das war das, gemeint hast, was du genau. Einbringen sollst.
Genau, also.
Wie den Dammbruch so. Einbringen.
Wie den Dammbruch einbringen soll, ja.
Ja, mit dem Karussell des Grauens.
Ja, stimmt eigentlich.
Da hättest
du war das zum Beispiel ein Problem.
Chance verkackt.
Karussell des Grauens und dann drohender Dammbruch. Ja, blöd.
Ja. Kurz.
Also für diese Fäkalhumor bin ich eigentlich nicht zu haben. Aber.
Der zieht sich durch die ganze Folgen durch.
Ja,
der zieht sich durch 45 Folgen mittlerweile durch.
Jedenfalls haben wir am Ende dieser, dieses wunderschönen intellektuellen wunderschöne
Vorstellung.
Vorstellungspodcasts von unserem sportlichen Freund, dem einzigen, den wir haben.
Nein, wir haben nur einen.
Wen?
Ein Jojo-Basti.
Ein Jojo-Basti?
Ja.
Ach so, ja, okay.
Weil ab auch und zu lauft er,
ja,
dann nimmt er
das Laufen ab.
Ich laufe ab.
Und dann lauft er
nicht mehr.
Du wirst dich doch wohl nicht trauen, den Johannes mit dem Sebastian zu vergleichen. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du von deinem Berg runtergestiegen bist wieder, oder runtergerannt, besser gesagt.
Dass du dich wieder auf unser Niveau herabgelassen hast.
Voll. Diese lustigen Geschichten, ich hoffe, dass wir die noch öfters im Podcast haben, weil du bist echt ein lustiges Kerlchen. Mhm. Und
vielleicht einmal,
im Vergleich
vielleicht einmal noch am Gig von ihm.
Ja, Wahnsinn. Die Shot-Folge stelle ich immer noch aus.
Ja, stimmt.
Das haben wir auch gefrontet worden vom Juwabum, oder na, du hast uns selber gefrontet für realistische Ziele. Jedenfalls Grüße gerne raus an Felix.
Ich habe noch eine letzte Geschichte, die war noch wichtig, weil die passt zu Dammbruch.
Ja.
Die war noch wichtig.
Es war doch so, dass man durch das, dass du da hinfährst ins Land, und dann muss ich da Verdauung ein bisschen umstellen, und das war doch bei uns so, dass du dann relativ viel furzen musst.
Ja.
Und wir haben dann gesagt, wir machen 2 Regeln. Weil unterm Gehirn hast du die ganze Zeit schwassen müssen.
Ah, wenn der hinter der ist.
Naja, nein, das ist so.
Wenn man gar nicht mitgeht.
Wir haben gesagt, beim Essen.
Ins Fondant.
Dein Kopf war also ganz ins
Okay, also was?
Beim Essen geht gar nicht.
Ah, ja.
Und beim Gehen grundsätzlich schon, außer du steigst gerade Stufen rauf und hinter dir ist einer ganz nah.
Sichtzeichen
geht gar nicht.
Was
der Rest war okay.
Ist gut gegangen.
Was war das letzte?
Stufensteigen.
Nein, aber was ist so? Auf Gesichtshöhe.
Ja. Ja, also.
Also kann ich euch nur mitgeben als Lebensweise.
Ja, danke, ja. Also,
im Stiegenhaus nur, wenn genug Abstand ist.
Ja.
Genau.
Social Distancing.
Ja, genau.
Und im Lift gar nicht, das kann schief gehen, das habe ich auch schon mal gemacht, in einem Lift, wo du 20 Stockwerke rauffährst. Ja.
Robin, so viel zum Lokalhumor.
Beend du doch einfach die Folge.
Nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
Also, bitte,
haus raus. Nochmal danke an Johannes, danke für Marco für die Einladung, dass wir auf dem wunderschönen Esstisch in dem Wohnzimmer sitzen dürfen, auch wenn es keine 200 Quadratmeter hat. Und kommt mit alle vorbei und kauft Scheiß vom Fundamt.
Mit diesen Worten
Börse.
Auf in die nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.